Der Countdown läuft heute etwas langsamer. Warum, wieso, weshalb? Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Also tatsächlich hatte ich heute Morgen einen Schnellstart. Ich hasse Schnellstarts in den Morgen, weil erstens viel zu früh und zweitens mit ohrenbetäubendem Lärm verbunden. Baumsäge arbeiten. Ich sage nur Baumsäge arbeiten.
Guten Morgen. Guten Morgen. Wann kann man denn Baumsäge arbeiten starten bei dir in Köln? Also ist das jetzt, reden wir von Sonnenaufgang 5.30 Uhr oder?
Ist völlig unabhängig von der tatsächlichen Uhrzeit. Es ist zu früh.
Man ist dann auch schon, ja, von Geräuschkulisse auf jeden Fall so, dass man dann senkrecht im Bett steht. Also ich bin heute auch einigermaßen abrupt aufgewacht. Nicht gänzlich überraschend, aber ja, wie soll ich sagen? Es ist halt so, Kinder, vor allem kleine Kinder, sind doch häufiger ja mal krank. Das ist bei uns auch mal wieder in regelmäßigen Abständen der Fall. Und ja, heute Morgen ging es der kleinen Maus dann nochmal ein bisschen schlechter, als es die letzten Tage ohnehin schon der Fall war. Insofern war bei mir, es war jetzt nicht super früh, aber ab 6.30 Uhr war dann, hat der Tag begonnen und genau, ich habe hier neben mir, wir nehmen jetzt gerade um 9:30 auf, ich habe jetzt hier neben mir noch so eine Achtel angefangene Müsli-Schüssel mit meinem Skyr drin und meinem Granola und den Früchten. Da habe ich jetzt 3 Löffel mal gegessen. Das ist jetzt gerade mein Frühstück, bevor wir jetzt hier aufnehmen. Und das klappt auch nur, weil meine Schwiegermutter heute da ist und jetzt für die nächsten Stunden mal ein bisschen auf Mila aufpasst, damit wir den Podcast aufnehmen können, weil Barbara ist ja auch beruflich eingespannt. Insofern werfen wir uns diese Woche mal wieder so ein bisschen die Bälle zu und versuchen, normales Leben irgendwie zu jonglieren. Ich meine, ganz viele zu Hause werden das ja alles kennen.
Also ich bin dann immer wieder, an solchen Tagen denke ich immer, ey, wie kann man da jetzt noch morgens um 5:30 laufen gehen? Ja. Und ich weiß, ganz viele von euch tun das ja wahrscheinlich jetzt gerade, während sie hier zuhören. Ja, gut, ist klar, es ist hell, es ist Sommer, es ist, also man braucht ja all diese komischen Dinge, die ihr so auf dem Kopf tragt, mit Batterien drin nicht und so, also das ist ja alles okay, denn da verstehe ich ja auch das ein oder andere durchaus. Aber dann auch wieder nicht. Also ich war ja am Wochenende in Braunschweig da bei den deutschen Meisterschaften, ne? Und wir waren ja dann die ersten beiden Tage dran, da war es halt warm und fast schwül und so weiter und heiß am Samstag ja auch in Teilen. Und Sonntagmorgen war es halt ganz anders, weil ja einmal diese komische Gewitter-Regenfront drüber war und ja, dann schreibt mir der nette Kollege Tim Tonner, laufen. Ich war so, völlig verständnislos mein Handy angeguckt, so, what? Was willst du von mir? Ja? Ich habe mich dann für Frühstücken entschieden. War allerdings dann auch der Einzige, der auf der Terrasse gesessen hat, was auch schön war, weil da ist dann halt einfach mal Ruhe. Und dann sah man aber schon in dem nebenliegenden Park die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Samstag da morgens schon wieder joggen. Ja, you know what I mean, ja?
Klar.
Durftet ihr auch immer wieder schön am nächsten Morgen ausjoggen?
Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf und nicht wenige steht ja vielleicht auch noch ein bisschen was an im weiteren Saisonverlauf. Also ja, wir haben es meistens auch so gemacht, dass ja, je nach Wettkampf, also klar, nach einem 5000er hast du jetzt da auch keine 20 Kilometer gemacht, also dann haben wir meistens auch irgendwie 10, 12 Kilometer easy joggen gemacht, einfach nur ein bisschen Shakeout, bevor man ja dann auch irgendwie dann länger wieder im Auto sitzt, so war es ja zumindest bei uns früher und wir wussten auch, das wird ja nicht besser, also du kannst dich jetzt auch irgendwie, also extremer wäre zum Beispiel, du nimmst jetzt ein Beispiel, belgische oder niederländische Meetings, die man ja im Sommer auch als Läufer häufiger bestritten hat, da weißt du dann auch, wenn du dann wieder 8 Stunden im Auto sitzt bei 30 Grad oder so, so wie es halt in den Sommern immer ist, in irgendeinem Vereinsbus, da hast du dann sicherlich noch weniger Bock. Wenn du dann abends in Regensburg ankommst, da noch laufen zu gehen, dann hat man gesagt, komm, wir beißen jetzt mal einen sauren Apfel. Dann stehen wir halt auf, laufen alle zusammen, geteiltes Leid ist halbes Leid, unsere 10 Kilometer. Man fühlt sich ja meistens dann auch nicht ganz so geil nach dem Wettkampf. Und dann kann man zumindest das Frühstück einmal noch genießen. Und weiß, dass wenn man abends zu Hause ankommt und K.O. ist, dass man dann sich zumindest auf die Couch legen kann.
Verstehe. Ja, also nicht nachvollziehbar für mich, aber gut, seid auch andere Menschen.
Auch bei der Berufswahl, ne? Das ist halt auch immer
ja,
so ein Thema.
Ja, genau.
Aber also ich würde das mal sagen, von außen betrachtet, da kannst du natürlich gerne korrigieren, wie es für dich war, der da arbeiten musste. Also ich sag mal, der Samstag war auf jeden Fall der bessere Tag, glaube ich. Also sowohl als Reporter als auch für die meisten Athleten zumindest vermutlich. Klar, diejenigen, die noch Ambitionen hatten, irgendwie eine Olympia-Quali oder wichtige Punkte zu sammeln, die waren sicherlich am Sonntag nicht so begeistert. Und da würde ich jetzt sogar die Läufer mit einschließen. Ich glaube, da gab es auch nicht viele, die das richtig geil fanden. Man kann natürlich so einen Wettkampf machen, ist ja kein Problem. Aber ja gut, gerade bei Sprint, Sprung war es jetzt, glaube ich, nicht prädestiniert. Und ihr seid ja überdacht, nehme ich mal an, wahrscheinlich. Also euch hätte es jetzt wahrscheinlich auch nicht so gestört, wenn ihr Sonntag hättet übertragen dürfen bei diesem Wetter. Aber ja, die Stimmung war, glaube ich, trotzdem am Samstag besser.
Also ich würde jetzt gerne mal am Freitag anfangen, ehrlich gesagt.
Ja, das können wir natürlich auch auf jeden Fall. So wird es ja eigentlich losgehen.
Eigentlich, also sagen wir mal so, insgesamt war das eine schöne deutsche Meisterschaft, ja, das habe ich auch schon anders gehabt, weniger stimmungsvoll und so weiter und so weiter, aber
anders in Braunschweig oder du meinst im Allgemeinen?
Nee, im Allgemeinen, auch in Braunschweig schon ein bisschen anders, ne, okay. Gut, wir hatten ja da einmal diese Corona-Meisterschaft, das war natürlich spooky, dann halt so ganz leer im Stadion, klar, nee, aber der Freitag hat mich am meisten überrascht, tatsächlich.
Okay.
Also das an einem Samstag mit Sprintentscheidungen und super Wetter, dass da ein bisschen was passiert und alles, das ist irgendwie ja so mehr oder weniger normal. Ne? Aber wir hatten ja zum ersten Mal die 5000 Meter rausgezogen als Extra-Events auf den Freitagabend.
Ja.
Da habe ich schon gedacht, puh, 5000 Meter in einem Stadion, also das ist ja jetzt kein riesen Stadion, aber in einem Stadion und dann ist da niemand. Das kann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht gerade motivationsfördernd sein.
Bisschen,
ne? Umschreiben wir es mal so. Ja? Genau so. Ne? So, dann haben sie ja erst schon mal mehrere kluge Moves gemacht. Erstens ein Volkslauf, 5 Kilometer, also ne, das ist ja die DLV-Serie, 5K. Ne? Das ist ja eine Serie, die über mehrere Sportfeste mit einer Gesamtwertung am Ende auch und so weiter. Jedenfalls im Prinzip ein Volkslauf. Ne?
Ja.
Da müssen wir gleich noch auf einen zu sprechen kommen, der da mitgelaufen ist und der
prominente Teilnehmer.
Eine enttäuschende Leistung. also der praktisch diesen Sommer ja schon auf allen Startlisten bei allen Wettkämpfen draufsteht. Ja, manchmal weiß man nicht, ob er wirklich startet oder seine Frau oder beide. Ja, also Hendrik Pfeiffer ist da mitgelaufen, ich weiß gar nicht, das war irgendeine Aktion, die er da begleitet hat, mit ein paar Leuten, glaube ich, also ganz entspannt gejoggt, was für ihn 17:30 hieß. Ja, damit hast du aber nicht, warst du nicht vorne bei dem Volkslauf. So, das war also schon ein bisschen qualitativerer Volkslauf, der endete im Stadion. Jetzt hatten sie das wohl nicht so mit einem riesen Vorlauf und natürlich auch nicht etabliert, mitten im Sommer waren 500 Teilnehmer. Das ist jetzt nicht klein, aber das ist jetzt auch nicht riesig, egal. Aber diese Menschen waren schon mal da. Ja, das war schon mal das Erste. Und dann hatten sie Freitagabend Eintritt freigemacht. Ja, das ist auch ein smarter Move. Weil natürlich kann ich da halt auch irgendwie Geld nehmen, aber nein, es war frei. Und dann waren da, ich kann es gar nicht so ganz genau sagen, vielleicht 2.000 oder 3.000 Leute.
Wow, ja, sowas viel. Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Ja, sowas in der Größenordnung. Und da das ja so ein bisschen überdacht ist, das Stadion, also rundherum so ein bisschen überdacht ist, halt das halt. Und die Stimmung war einfach wirklich gut. Die war wirklich gut. Und von Anfang an hast du gemerkt, wie das die Läuferinnen und Läufer einfach, also ich würde es gehen, kurz mal verschluckt. Also jedenfalls hat das die Läuferinnen und Läufer von dem Startschuss weg motiviert. Du hast gesehen, okay, ich kann jetzt hier nicht einfach irgendwie nur so dahin laufen. Ja, vor allem bei Hanna Klein war das so, über 5000 Meter bei den Frauen. Du hast sofort gesehen, nee, wir laufen jetzt hier. Weil bei ihr war ja die Situation, sie war im Olympia-Ranking voll drin. Leider hatten ja die anderen starken Läuferinnen abgesagt oder ihren Start für 5000 zurückgezogen. Also Leo Meyer ist dann ja nur 3000 Hindernis gelaufen, was sicher auch völlig in Ordnung war. So. Konstanze Klosheifen musste ja leider absagen. Also sie war more or less alleine, ist dann mit Eva Dieterich gelaufen. Ja, sind ja beide hier bei uns auch schon aufgetaucht in Folgen, die schon ein bisschen älter sind tatsächlich. Und dann sind die da so ein bisschen zusammen rumgelaufen und dann ist sie halt irgendwann losgelaufen und ist dann halt auch richtig mit Druck weitergelaufen, weil einfach klar war, das ist irgendwie cool, da zu laufen.
Und die Stimmung trägt. Also, wenn das ja, dann natürlich so ist, ich glaube, das ist. Ich habe da lange drüber nachgedacht, als wir letzte Woche mit Florian drüber gesprochen hatten, dass es in der Vergangenheit schon Kugelstoßwettbewerbe und sowas auch teilweise im Stadtzentrum und so gegeben hat, auch irgendwie coole Aktionen, um vielleicht manchmal den Sport zu den Leuten zu bringen, wenn es schwer ist, die Leute ins Stadion zu bringen, grundsätzlich ja mal nicht verkehrt. Aber, und ich erinnere mich da auch an jahrelange Diskussionen, teilweise hat es einen ja auch selber betroffen über die Zeitpläne und du weißt ja auch, da hatten wir schon Geschichten, auch du mit Trainern und Athleten und alles und Fernseh und dies, das und warum müssen 5000 Meter Nachmittag um 2 sein im Hochsommer. Dieser Move ist in mehrererlei Hinsicht, da muss man da auch mal im DLV ein Lob aussprechen, ich bin ja sonst einer, der gerne Sachen kritisiert, ist, finde ich, smart. Ja, es ist nicht, du bringst den Sport in die Stadt, ja, aber du bringst die Leute ins Stadion, indem du Zusatzanreize schaffst, du machst ein Event zu den deutschen Meisterschaften, was für einen Breitensport geöffnet ist, du verlangst keinen Eintritt, du legst 5000 Meter aber auch in ein zeitliches Fenster, wo man trotzdem ja, wie man es ja auch da übrigens gesehen hat, sehr gute Leistungen bringen kannst, weil es halt nicht leistungsmindernd ist. Ja, kann man wieder lange hin und her diskutieren. Um 2 musst du auch teilweise dann rennen bei großen Meisterschaften. Aber muss ja nicht sein. Also ich meine, wenn du es in der Hand hast, es muss ja nicht sein, dass man es mit Fleiß macht teilweise, ja. Und ein Livestream ist immer noch ein geiles Angebot. Ja, ist vielleicht nicht Live-Fernsehen, aber ein Livestream ist immer noch geil. Und so, wie du es geschildert hast, dass du dann halt wirklich vielleicht 2000 oder sogar mehr Menschen in dem Stadion hast, das ist Hammer. Das sind wir teilweise ja gar nicht gewohnt, muss man fairerweise auch sagen. Ja, klingt man, für einen Fußballer so ist das natürlich lächerlich. Aber es ist nicht bei jedem Track-Meeting und egal, was für eine Kategorie, außerhalb jetzt mal von Diamond League-Meetings, ist nicht überall so, dass bei belgischen Meetings da irgendwie 2000 Leute da stehen oder 3000 Leute und die Athleten anfeuern. Insofern eigentlich ein sehr durchdachter Zug, der offensichtlich auch gut angenommen wurde und finde ich großartig, dass es sich dann so auch auf die Athleten übertragen hat. 5000 war ja dann bei den Männern, kommen wir noch dazu, auch nochmal um einiges, ich sag mal, intensiver und umkämpfter vielleicht, was ja auch für die Zuschauer dann geil ist, dass sie so eine coole Show bekommen haben und klar, auch jetzt auf Hanna Klein bezogen, ist das dann so, da traust du dich ja fast gar nicht, das dann jetzt nur so zu verwalten und dann auf der letzten Runde oder auf den letzten 2 Runden zu entscheiden, sondern dann willst du ja auch den Leuten ein bisschen was bieten. Und jetzt nochmal auch auf Hendrik Pfeiffer zu sprechen. Der hat, glaube ich, gestern, habe ich gesehen, angekündigt, dass er übrigens auch bei einem sehr prestigeträchtigen weiteren Rennen jetzt, ich glaube, das kommende Wochenende starten wird, nämlich in Atlanta. Peachtree Road Race ist auch vielleicht in Deutschland nicht wahnsinnig bekannt, außer bei Insidern, aber ist eines der ganz großen und traditionsreichen Straßenrennen in den USA, eben kein Marathon, ich glaube, es ist ein Zehner. Und der, ja, der sucht ja eh gefühlt jedes Wochenende die Gelegenheit, ein Rennen zu machen.
Da halte ich übrigens auf der Peachtree Street, halte ich mehrere Strava-Rekorde.
Ah, okay. Aber was die schnellste Meile wahrscheinlich?
Ja, vielleicht war es nicht ganz eine Meile, aber hatte ich das nicht schon mal erwähnt hier? Das habe ich schon mal erwähnt. 96? Olympische Spiele
in Atlanta. Ah, doch, ja. Und das war aber an der Straße. Das hast du, glaube ich, nicht erzählt. Das ist
ja, das Hotel war da.
Okay.
Ne? Da habe ich schon mehrere Rekorde gebrochen.
Ja,
weil ich auch zu spät aufgestanden war, um genau zu sein, 4 Minuten nach dem Start des Marathons des Marathonlaufs. Ja. Da muss ich mich ein bisschen beeilen. Also auf jeden Fall vom Hotel bis zum Taxistand, also den halte ich noch, 100 pro.
Ja, also das ist, glaube ich, auch eine spannende Erfahrung. Und ich glaube übrigens, Hendrik, um das Thema vielleicht noch kurz abzuschließen, er hat nicht nur den Start dort gemacht bei den 5-Kilometer-Rennen, sondern, oder war es sogar ein 10er? Nee, ein 5er war es, hast du gesagt.
Er ist am nächsten Tag in Hamburg am Sonntag Halbmarathon gelaufen.
Genau. Damit man das Beste aus dem Wochenende mitnimmt.
Ja. Nee, also ich habe ihn natürlich noch gesehen abends und habe ihn direkt durchbeleidigt, ja. Wie so meine Art ist. Nee, und das, ich finde es ja auch cool. Also ich meine, er hat ja einen ganz anderen Ansatz gewählt als viele andere Läufer.
Genau.
Ja, läuft wahnsinnig viel, hat aber Bock da drauf.
Ja.
Läuft halt unterschiedliche Strecken mit sicher auch unterschiedlichem Anforderungsprofil jetzt von der Geschwindigkeit, die er da laufen soll, muss, will. Und das ist schon, da kann man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
Ja,
weil im Prinzip sind ja seine intensiven Einheiten diese Läufe.
Genau, und um jetzt vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht, was die genauen Hintergründe waren, dass er jetzt vergleichsweise entspannt diesen Lauf da bestritten hat. Ein Hintergrund, den ich mir denken könnte und den ich auch total nachvollziehen kann, der ist sicherlich der, dass ja gerade diese R5K-Tour, die ist ja, glaube ich, erst letztes Jahr geschaffen worden und ist ja in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Leichtathletikverband und vielen großen namhaften Straßenlaufveranstaltern, zum Beispiel auch dem SCC, da kriege ich das natürlich ein bisschen mehr mit. Das hat ja vor allem auch den Hintergrund, natürlich ist das erstmal für alle offen, dieser Lauf, aber es soll ja vor allem diese U23 und U20-Athleten stärken, sozusagen eine weitere Startgelegenheit geben, zusätzlich zu den Bahnwettkämpfen, um Leute auch so ein bisschen an Straßenlauf schon heranzuführen. Die müssen jetzt nicht mit 20 einen Marathon laufen, aber dass man einfach mal diese Atmosphäre erlebt bei großen Events und sowas. Und das finde ich toll. Und ich glaube, für die Seriensieger gibt es dann auch irgendwo ein nettes Preisgeld, was die Athleten in dem Alter ja auch wahnsinnig gut brauchen können, um es beispielsweise in Trainingslager zu investieren. Also von allem her total cool und durchdacht. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was die Motivation war oder wer da die treibende Kraft war, dass Hendrik da mitgelaufen ist, aber sind wir mal ehrlich, es wäre auch ein bisschen weird gewesen, wenn er da ernst gemacht hätte und dann irgendwelche U20 und U23 Athleten platt macht. Also ich meine, das muss er ja nicht und es soll ja dann auch ein bisschen so der Fokus auf denen liegen und wenn er dann eine andere Möglichkeit hat dort, für wen auch immer, ich glaube, er hat irgendjemanden begleitet, dann ist das ja alles in allem eine gute Sache und sein Name ist ja trotzdem Werbung für den Sport und zieht auch Leute an, weil dann ja auch die Amateure vielleicht wissen, sie haben da die Möglichkeit, mit ihm zusammenzulaufen, ihn zu treffen und dergleichen.
Ja, er ist mit irgendeiner Gruppe gelaufen, aber ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, was es genau war. Vorne ging es halt trotzdem unter 15 Minuten weg. Das ist ja aber jetzt völlig überraschend nicht so langsam. Ne?
Total.
Also das war schon okay. Keine Ahnung, ob die Strecke vermessen war. Ist auch vollkommen irrelevant an der Stelle. Ja, dann hatten wir noch den Männerlauf und dann gab es noch einen zweiten sehr, sehr coolen Move, ja, den erzähle ich aber erst, nachdem wir uns über den Männerlauf ausgetauscht haben, weil der hatte ja auch ein paar Facetten, die auch meine Arbeit betreffen. Also ich hatte ja in der letzten Folge mit Florian Brem, ja, Simsalabim, wen haben wir ausgesucht? Natürlich den späteren deutschen Meister, weil wir es ja schon wussten. Sehr klar. Da hatte ich ja schon gesagt, dass ich weiß, dass es eine Absprache gibt. Ne? So, diese Absprache wurde dann detailliertest ausgearbeitet. Ja, mit Namen versehen, bis Kilometer 4 war ein sehr exakter Plan gemacht.
Okay.
Ja. Das kennst du doch auch so, oder? So habt ihr das früher auch immer gemacht, ne?
Sagen wir mal, es war auch hier so auf dem Einlaufplatz, so mach du so, ach so. Und so. Und,
ah ja, okay. Genau. Ja, meine, das ist ja okay.
Ja.
Also dieses Treffen auf dem Einlaufplatz hat es auch noch gegeben morgens. Da, okay. Morgens am Nachmittag. Mhm. Da war ich nämlich gerade und dann standen die nochmal zusammen und haben nochmal gesagt, so machen wir es jetzt so, bleibt's dabei und so weiter. Ja, also das hat es schon auch nochmal gegeben.
Okay.
Aber es gab vorher einen sehr klaren Plan für die unterschiedlichen Längen, die vorne gelaufen werden sollte und natürlich das Tempo. Ne? Also es ist ja ganz einfach, ja, für die angestrebte Zeit, 13:20 braucht man was?
2:40, easy going.
Exakt.
2:40, ne? Also, dann 3.080.
Ich bin übrigens immer wieder begeistert. Ihr schüttelt das so aus dem Ärmel. Ne? Ich muss darüber nachdenken. Ja, und
aber das liegt ausschließlich daran, dass es im weitesten Sinne grob der Bereich war, in dem ich mich früher bewegt habe. Wenn du mich jetzt unter 13 Minuten fragen würdest, dann müsste ich jetzt auch anfangen zu rechnen.
Ja, nee, weil Marcel Fehr, der ist ja in unserem Team, was die Leichtathletik angeht, also ne, früherer sehr, sehr guter 5000-Meter-Läufer auch. Und der sagt das natürlich, ey, so einfach, 2:40. Also, ich so, ja, jetzt wo du sagst, ich hab's jetzt. Ja. Eine kleine Randnotiz an dieser Stelle. Es gibt auch Redakteure, oder besser gesagt, ja, gab Redakteure, nicht mehr im Dienst, die dann bei Sendungen ja, gerechnet haben, 2:40 plus 2:40 sind 4:80, also habe ich noch 20 Sekunden, wenn ich 5 Minuten zur Verfügung habe. Ohne ja, Scheiß.
Das ist
ohne Scheiß. Ja, das ist richtig bitter. Weil der hat immer gesagt, sag mal, gibt's nicht irgendeinen Computer, der einem diese Minuten addieren kann? Ja, es gibt wahrscheinlich eine Formel, die man machen könnte, aber ich kenne den so nicht. Jedenfalls hat er mich mehrfach bei Sendungen mit Restminuten da stehen lassen, wo ich gedacht habe, what the hell? Ja, weil ihr müsst euch ja vorstellen, das war eine spezielle Sendung, die endete um 8 Uhr abends. Um 8 Uhr abends fällt sowohl in den dritten Programmen, die Tagesschau übernehmen, aber auch im ersten, der Hammer. Da ist die Tagesschau Ende. Ja? Das heißt, da hast du keine Option. So, das heißt, du musst dann da relativ exakt arbeiten. Und am Ende dieser Sendung hatte ich dann immer noch ein paar Ergebnisse und die Bundesliga-Tabelle. So, dafür brauchst du vielleicht irgendwas zwischen 30 und 45 Sekunden, keine Ahnung, so in der Preisklasse.
Ja,
Ja.
ja.
So, und einmal sagt er mir dann immer innerhalb des letzten Beitrags kriegst du dann diese Länge, die du hinten noch hast. Sagt er mir, du bist raus. Ich so, wie, was? Du bist raus. Ja, warte, 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 du bist raus. Und mitten im Beitrag war dann der Abspann, weil er sich leider verrechnet hatte.
Das ist ja auch bitter, ey.
Ja. Und dann, ich drifte jetzt ein bisschen ab, aber die Geschichte ist gut. Ja, und dann irgendwie ein paar Wochen später wieder derselbe Redakteur. Ich so, sag mal, wie viel habe ich noch hinten? Warte, 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 warte. Ich sehe dann immer den Beitrag runterlaufen, ne? Also da hat man so eine Digitalanzeige, ja, und es waren noch 30 Sekunden, ja. Ich sag, du, der Beitrag ist gleich zu Ende. Wie viel habe ich noch? Ja, und 20 Sekunden vor Ende des Beitrags hat er 6. Ich so, wie 6? 6 Sekunden? Nee, Minuten. Ich so, was? Da hatte ich hinten 6 Minuten. Junge, da kannst du, also ich
Kannst du einen
meine,
Roman erzählen?
da haben wir jetzt hier manchmal nicht so Probleme mit 6 Minuten zu überbrücken, aber wenn du da so stehst, ja, mit deinen 3 Zetteln, ist das viel. Also nein, das ist nicht viel, das ist sehr, sehr, sehr viel. Ja. Aber ich hatte schon mal einen Waterloo erlebt, und zwar ganz zu Anfang meiner Karriere beim Deutschlandfunk. Da hatte sich ein Beitrag, die damals noch als Bänder gemacht wurden, ja, also als wirklich tatsächliche Bänder, um die Achse gedreht. Ja, also ne, das war halt das Band abgesprungen und hatte sich um die Achse gedreht. Das heißt, das war nicht mehr zu senden und damit fehlten 2,5 Minuten. Ja, und ich hatte die üblichen, ja, das war auch eine Live-Sendung, ich hatte die üblichen 2, 3 Meldungen dabei, aber damit kommst du natürlich ewig nicht zu 2,30. Ja, ewig nicht, selbst wenn du sehr, 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 sehr langsam liest. Und seitdem hatte ich immer sehr ausreichend Nachrichten einfach, also ne, Sportnachrichten dabei.
Ja.
Irgendwas. Und ich so, schau an, 6 Minuten. Billard. Also solche Sachen wurden dann aber vorgetragen. Ja, habe ich da 6 Minuten, also ne, on camera, habe ich dann mal 6 Minuten Nachrichten vorgelesen.
Das ist stark.
Aber das kommt davon, wenn man 2,40 plus 2,40 sind 4,80 rechnet. Das ist Wahnsinn. Ja, und da haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Ziemlich viel Zeit haben wir dann noch.
Das ist ja schon, das ist schon hart, ey.
Ja, wer mal so vorne gestanden hat und gar nicht mehr wusste, was er reden sollte, und dann hat er. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren
Achso, wir waren bei 2,40 stehen
bei
geblieben.
deinem Kollegen Marcel Fehr geblieben, der das relativ schnell natürlich anbieten konnte, sozusagen, dass das 2,40 auf den Kilometer ist. Und das war der Plan für die 5000 Meter
Und
Männer.
das war der Plan. Und das war der Plan. Da waren relativ viele Menschen dran beteiligt an dem Plan. Ja. So, jetzt fand ich es ja schon mal cool, dass mir dieser Plan mitgeteilt wurde. Ja. Weil dann habe ich schon mal eine Idee. Ja. Weil es gibt immer mehrere große Unterschiede. Ja. Es gibt Sachen, die man sofort raushauen darf, die man erst zu einem bestimmten Zeitpunkt raushauen darf oder die man nicht raushauen darf.
Ja.
Ja. So, das sind die Unterschiede. Das letzte nennt man unter drei. Unter drei, das veröffentlicht man nicht. Ja, wenn man weiter mit Menschen vertrauensvoll zusammenarbeiten will, veröffentlicht man das nicht. Wenn ich unter drei weiß, dass jemand nicht fit ist oder verletzt ist, dann kann ich dem helfen, weil dann natürlich eine andere Bewertung von Leistungen stattfinden kann, als wenn ich das nicht weiß.
Klar.
Ja, nur mal so an dieser Stelle, schönen Gruß. Ja, wenn ich das weiß, ist es einfacher. Dann kann eine fairere Bewertung stattfinden. Gut. Wird wahrscheinlich verstanden
Ich weiß natürlich, ich habe so ein
jetzt.
Bauchgefühl, an wen das gerichtet ist. Ich kenne natürlich
Ja,
die
ist
Backgrounds,
ein,
ich kenne die Backgrounds dazu nicht so ganz, aber ich kann mir
genau.
vorstellen, woher das jetzt rührt, sozusagen. Ja.
Ja, ne, weil nur mal als Verständnis, ja. Ich möchte gerne eine faire Beurteilung von Leistungen abgeben. Dazu muss ich eine Idee haben. Ja, wenn meine Idee nur ist, was bisher in der Saison passiert ist und ich nicht mit Menschen gesprochen habe, ja, dann ist es meiner. Ja, wenn ich mit Menschen spreche und sie mir diese Dinge nicht offenbaren, aus welchem Grund auch immer, ich möchte niemandem zu nahe treten, ja, wenn das persönliche, gesundheitliche oder sonst wie Sachen sind, ist das natürlich vollkommen frei, das zu machen oder nicht zu machen, das ist ja vollkommen klar. Aber wenn ich das nicht weiß, unter drei nicht weiß, dann kann ich da nicht helfen. Mhm. Ja, ich hatte schon mal so eine Situation in damals bei der, war wahrscheinlich deine letzte EM, ne, Amsterdam?
Nee, ich hatte noch Berlin 18.
Also nee, Berlin, ne?
Genau, ja. Genau.
Also jedenfalls da in Amsterdam hatte ich das schon mal, ja, wo ein sehr prominenter deutscher Athlet nicht gesagt hat, ja, dass es nicht geht. Ja, es ging einfach nicht.
Ja.
So, wenn man das weiß vorher, ich muss ja nicht die Krankenakte vorlesen, ja, oder da irgendwelche Details erzählen, aber ich kann eine Einordnung geben.
Klar.
Und dann findet eine viel fairere Beurteilung von Leistungen statt. Das muss begriffen sein, sonst wird es kompliziert. Ja, jedenfalls sind die dann losgelaufen, ja, und es hat genau gedauert 21:22 und keiner hat sich mehr an den Plan gehalten, außer Johnny Dahlke aus Leverkusen.
Ja, das ist schon ganz leicht, auch einfach, wenn man nämlich nur mal, also falls jemand von euch das nicht, das Rennen gesehen hat, dann kannst du nämlich auch parallel einfach mal kurz in die Ergebnisliste reinschauen. Da sieht man nämlich auch nicht nur die Endergebnisse, die ja dann manchmal rückblickend nicht so einfach zu deuten sind, weil man ja da keinen Einblick hat in den Rennverlauf. Aber wenn du einfach mal kurz die Zwischenzeiten, dann gibt's nur eine Person, die von 1000 bis 4000 Meter jeweils vorne war. Und das war Sam Parsons.
Nee, Johnny Dahlke, ne? Der hatte ja gesagt, okay, Jungs, ich helfe euch. Ja, weil das ist ja nicht sein Hauptrennen gewesen in dieser Saison. Aber der muss trotzdem erstmal hingehen und sagen, okay, ich mache das für euch.
Muss er nicht.
Ja, der hat gesagt, ich laufe die ersten 1000 vorne und ich laufe 2,40.
Ist er die ersten 1000 auch vorne durchgegangen? Weil es steht wirklich, in der Ergebnisliste steht 1000 Meter Durchgang, also auch bei der 1000 Meter Marke, Sam Parsons 2,39,62. Und bei 2000 Meter steht auch Sam Parsons und bei 3 und bei 4 eben auch.
Genau, und das ist das, wenn man das Rennen nicht gesehen hat. Also es war tatsächlich so, dass Johnny sofort nach vorne gegangen ist und ganz gleichmäßig eine 2,40 angeboten hat. Ja. Und bei 1000 ist, oder kurz davor, ist Sam dann vorgegangen.
Wahrscheinlich vorgegangen, ja.
Ne? Also, aber die beiden sind gemeinsam los. Alle anderen sind nicht mitgelaufen.
Ah, okay.
Das würde ich jetzt auch unter drei fassen.
Na, okay, das kann man nicht sagen. Okay, wir wollen ja auch niemanden, um Gottes Willen, also nicht falsch verstehen, ich wollte es hier niemanden hinhängen hier.
Du musst ja trotzdem auch dann, also sowohl bereit und in der Lage sein, das Tempo dann zu gehen. Weil das ist natürlich jetzt nicht Pillepalle, das ist schon ordentlich schnell, ne? Klar. Das ist schon so. Ja, aber erstmal, ne, finde ich, Chapeau an Johnny, weil das musst du nicht machen, aber der hat es gemacht. Und dann natürlich halt auch an Sam, ja. Der nicht ganz in der Lage war, da so das zu rennen, aber es mit allem, was er hatte, versucht hat, mit allem, ja, ist dann nachher Vierter geworden,
auch natürlich
weil
tragisch.
Er auf dem letzten Kilometer das nicht halten konnte. Und dann hat Florian Bremm gewonnen. Ne? Warum? Weil er sich dann irgendwann alleine aus der Gruppe gelöst hat, ist dann hinter Sam hergelaufen und hat den Runde für Runde hat er sich den zurechtlegen können vor sich und hat das Ding dann gewonnen. Ja? Und an der Stelle hat dann halt nur einer alles richtig gemacht und das war Florian Bremm. Das ist dann so. Ja, ja, Sam war tatsächlich danach ein bisschen härter, wie soll ich sagen, gezeichnet von dem Rennen. Ja, mhm. Weil er hat erst große Probleme gehabt, überhaupt aufzustehen. Und dann habe ich ihn leider danach nochmal gesehen, da war er halt schon in der Betreuung vom DLV-Arzt und auch von Sanitätern. Von der Hitze.
Genau, ich wollte gerade sagen, von den Bedingungen jetzt nicht durch ein orthopädisches Problem.
Ja, nee, von der Hitze. Mhm. Und er sagte dann nachher, das hat er glaube ich auch in seinem Post geschrieben, er hätte schon einen Fehler gemacht, weil er hat ja die letzten Wochen in St. Moritz verbracht. Und da ist es ja logischerweise kühl oder kühler.
Ja.
Ja. Und es war ja sowieso nicht so geiles Wetter. Da war ja in Teilen sogar Schnee in Moritz. Und dann kommst du runter und es war halt abends tatsächlich schon sehr warm und schwül. Mhm. Ne? Also es waren sicher so 28 Grad, schätze ich mal. Und er meinte, es wäre ein Fehler, keine Hitzeanpassung gemacht zu haben oder Hitzetraining gemacht zu haben. Ja, das hat er auch nicht das erste Mal gemacht, schrieb er da. Und er meinte, dass er sich in Zukunft anders verhalten müsse. Also ne, für alle, die in Hitze im Sommer, ja, hallo Triathleten, laufen müssen, denkt mal drüber nach, ja, eine Hitzeanpassung zu machen, aber macht es nicht einfach so, weil die Belastung auf den Organismus bei einer Hitzebelastung ist halt ungleich größer, als wenn es kalt ist.
Dauert viel länger zu
Das
regenerieren.
dauert viel länger, die Regeneration. Also, ne, Sam hat bestimmt eine Dreiviertelstunde nach dem Lauf noch auf dem Boden gelegen, wurde vom DLV-Mannschaftsarzt mit Eis abgerieben und die Kollegen da vom Helfs- und Rettungsdienst haben ihm Blutdruck genommen. Ne? Also da war auch die ganze Zeit die Diskussion, ob er ins Krankenhaus geht. Und der hatte das ja schon mal bei einem Rennen in Asien, wo er auch ins Krankenhaus musste und eine Infusion gekriegt hat. Ne? Und er sagte, ja, ich muss mich da jetzt anders verhalten, weil du hast halt nun mal ja diese Rennen in der Sommerzeit und dann ist es halt mal heiß und schwül und dann ist halt einfach der Organismus völlig anders belastet.
Also
Ne?
was
Also, ne?
manche
Wenn ihr
machen.
irgendwas vorhabt in der Richtung oder wenn ihr einen Lauf anstehen habt, Sonntag, rot, ne? Da wird völlig überraschend Marathon gelaufen. Ja, guckt nochmal nach den Temperaturen, guckt vor allen Dingen auch nach der Luftfeuchtigkeit, weil das ist fast noch entscheidender. Denn das ist ein wesentlicher Punkt. Ja? Taufpunkte und solche Sachen. In guten Wetter-Apps steht das drin. Ja, und dann gibt es sehr gute Literatur auch auf der DLV-Seite, weil der Dr. Carsten Hollander, der da international sehr, sehr gut vernetzt und auf einem sehr, sehr guten Stand ist, der gibt es halt auch weiter. Ich bin ganz sicher, dass es dazu auf der DLV-Seite Verhaltensanregungen gibt, was man da machen kann.
Also was St. Moritz kann ich noch was einwerfen, weil ich weiß, dass manche Leute das machen. Ob das jetzt ausreichende Vorbereitung wäre, um sich auf warme Bedingungen vorzubereiten, das maße ich mir jetzt nicht an, aber es ist möglich, man braucht allerdings ein Auto natürlich, es ist möglich, dass man von St. Moritz über den Maloja-Pass nach Italien fährt. Das ist so eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch Stunde, es lässt sich natürlich so Passstraßen nicht so super flockig fahren. Und dann ist man in Chiavenna. Da gibt es ein sehr beliebtes Stadion, ein ganz kleines Trainingsstadion, aber da sind auch sehr viele internationale, namhafte Athleten immer zugegen, ja, auch die Ingebrigtsens und alle möglichen, die da oben sind. Hat verschiedene Vorteile. Es ist einmal mehr oder weniger normal null. Ja, also wenn du jetzt wirklich mal was Intensives machen möchtest, dann merkst du sicherlich den Unterschied von 1800 auf, keine Ahnung, 400 oder was das da ist. Also da kannst du natürlich nochmal anders Gas geben und natürlich ist Italien 400 Meter jetzt im Sommer auch ziemlich warm. Ja, also das heißt, da gibt es schon auch durchaus Athleten, die ganz bewusst sagen, okay, ich gebe mir jetzt eine intensive Einheit auch unter heißen Bedingungen. Ob das im Einzelfall, da reden wir dann von 2 Einheiten in der Woche, 3 Einheiten in der Woche maximal, ob das schon hilft, um so eine Anpassung zu machen, das weiß ich jetzt nicht. Da müssten Mediziner wahrscheinlich das bewerten, aber sicherlich ist der Körper dann nicht ganz so geschockt, wenn du schon bei wirklich intensiven Einheiten das ab und an gewohnt bist, dass du dann halt auch bei 30 Grad da trainierst. Und ganz allgemein vielleicht noch zum Thema Hitzetraining, was ja für mich in der Vergangenheit auch übrigens als Marathonläufer ja dauerhaft ein Thema war, wenn man eben nicht in den Bergen war zum Beispiel. Ich war jetzt auch nicht nur in den Bergen. Natürlich auch in Sestriere ist es natürlich im Sommer ganz anders zu trainieren. Es ist tatsächlich erstmal angenehm da zu trainieren, weil du meistens dann halt 20 bis maximal 25 Grad hast. Und natürlich eigentlich super angenehm in kurzer Hose und T-Shirt da trainieren kannst. Wohl wissentlich, wenn aber jetzt dein Marathon, also wenn es ein Herbstmarathon ist, dann ist es natürlich vollkommen in Ordnung, unter diesen Bedingungen zu trainieren, weil du ja im September, Oktober auch wieder kühlere Bedingungen zu erwarten hast. Wenn du dich aber auf einen internationalen Höhepunkt vorbereitest, also sprich Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, dann ist man natürlich schon, steht man ein bisschen vor der Herausforderung, wie macht man das? Ich habe es zu Hause schon dann teilweise so gemacht, dass ich versucht habe, also beziehungsweise so zu timen, dass ich 3 Wochen, 4 Wochen vorher tatsächlich das Höhentraining schon beendet habe. So ein bisschen den sauren Apfel gebissen habe, dass dann vielleicht kein großer Höheneffekt mehr spürbar war jetzt beim Rennen selber, aber du zu Hause 4 Wochen nochmal hattest, um unter Augustbedingungen dich dran zu gewöhnen. Ich habe trotzdem oft die intensiven Einheiten, die ja dann nun mal als Marathonläufer wesentlich länger sind, als wenn du jetzt Mittelstreckenläufer bist, die habe ich trotzdem versucht, sehr früh zu machen. Also sprich, früh war bei mir oft 5 Uhr aufstehen, 7 Uhr aus dem Haus spätestens los, dann Warm-up und dann ist es trotzdem ja schon, es wird ja im Sommer relativ schnell warm, wenn du dann irgendeine 2-Stunden-Einheit hast. Ganz kühl ist es dann auch nicht mehr, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es wichtig ist, in der Regeneration, weil du natürlich über 2 Stunden, auch wenn du Flüssigkeit und Elektrolyte und Kohlenhydrate zuführst, trotzdem wahnsinnig viel verlierst, dass ich das ein bisschen in die frühen Morgenstunden verlegt habe, aber alle anderen Kilometer, also alle anderen normalen Kilometer, habe ich wirklich trotzdem um 4 oder um 5 gemacht, wo es ja dann noch recht heiß ist im Sommer, damit der Körper dran gewöhnt ist. Aber ja, das ist natürlich alles ein bisschen schwierig und klar, für diejenigen, die auf der Bahn aktiv sind, die stehen natürlich immer vor dieser Herausforderung, wie bereite ich das bestmöglich vor? Einerseits will ich den Höheneffekt mitnehmen, andererseits muss ich aber auch gegebenenfalls gucken, dass ich mich auf heiße Bedingungen, Budapest letztes Jahr war ja auch brutal heiß, die WM, für Langstreckenläufer. Ich sag mal 800, 1500 würde ich jetzt mal sagen, ich glaube die grob 2 Minuten, grob 3,5 Minuten, das stört die Leute nicht so. Ich glaube, die finden die warmen Temperaturen sogar geil und da bist du dann auch relativ schnell durch, aber ab 5 und ab 10 oder auf bis 10 natürlich im Stadion, in so einem Kessel, große Hitze, da musst du einen Weg finden für dich selber, wie du dich da auch vorher ein bisschen drauf vorbereitest.
Ja, das sind halt so Geschichten, ne? Und dann ist natürlich auch immer Hypnotisieren der Wetter-Apps, ne?
Klar.
Aber zu Wetter kommen wir ja gleich nochmal. Ich wollte ja noch sagen, dann gab es noch den nächsten extrem coolen Move, der total aufgegangen ist, dann nicht nur am Freitagabend, sondern über das ganze Wochenende. Mhm. Die Siegerehrungen haben nicht im Stadion stattgefunden, sondern auf einer kleinen, wie soll ich sagen, ja, bei Olympia heißt das Medal Plaza, ja, also jedenfalls haben sie einen Siegerehrungsplatz geschaffen im normalen Bereich des Stadions außerhalb der Tribünen, also praktisch auf dem Vorplatz der Haupttribüne.
Okay.
Da war eine kleine Bühne aufgebaut, da war eine eigene Moderation, ein bisschen Musik dazu und da wurden die Siegerehrungen gemacht. Bei der Siegerehrung für die 5000 Meter Männer und Frauen, ja, standen da sicher 300 oder 400 Leute.
Wow.
Da war total coole Atmosphäre, war wunderbar Musik gemacht. Es war ein wunderbarer Rahmen für diese Siegerehrung. Und nochmal, wenn du das Event auslagerst und die Siegerehrung dann am nächsten Tag möglicherweise vor dann größerem Publikum im Stadion machst, dann ist es ja entweder irgendwie in der Pause oder am Anfang der Session. Ja, so ist das übrigens auch bei großen Meisterschaften. Also wenn man zum Beispiel an einem Freitagabend spät 10.000 gelaufen ist, dann ist die Siegerehrung nicht mehr abends, sondern am nächsten Tag. Und dann aber vor der eigentlichen Session, wenn quasi noch niemand im Stadion ist. Was ist das für ein Rahmen? Ja, das ist doch ein Schrott. Und das haben sie super gemacht. Und da haben dann alle Siegerehrungen am gesamten Wochenende stattgefunden. Und das war fantastisch. Ich muss ja nicht sagen, dass da natürlich nach dem Rekordlauf von Owen Ansa, da fanden dann die beiden 100-Meter-Siegerehrungen, also auch die für die Frauen mit Gina Lückenkämper statt. Da war Punk. Da war Punk. Ja.
Also der das war auch super gemacht. Move, muss man sagen. Wer auch immer sich für Eventpräsentationen gerade beim DLV da den Hut auf hat, auch hier nochmal Props. Das wird eine richtig krasse Folge. Die geht in die Geschichte unseres Podcasts ein, dass der DLV
genau, so viel Lob bekommt. Du hast schon mehrfach den Verband gelobt. Hallo?
Ja, das ist unglaublich. Wahrscheinlich kriegt ihr nämlich einen Job angeboten. Das ist unfassbar. Nein, also erstmal liebe Grüße
ganz an Marin. Ganz so schlimm ist noch nicht.
Liebe Grüße an Marin Schiller.
Du bist so weit im Minus.
Das muss ich erstmal über Jahre aufholen wahrscheinlich. Nee, also genau, Maren Schiller hat, glaube ich, diese Moderation auch mitgestaltet, habe ich irgendwo auf Insta bis mitverfolgt, fand ich ganz cool. Diejenigen, die sie nicht kennen, ist natürlich eine, wahrscheinlich würde man sie als Content-Creatorin, Influencerin, whatever bezeichnen, die aber sehr viel Lauf-Content ja auch macht und selber privat sehr gerne läuft und bekennender Leichtathletik-Fan ist, weil die auch als Jugendliche Leichtathletik gemacht hat. Und die hat natürlich auch eine entsprechende Reichweite und hat die auch genutzt, über das ganze Wochenende so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen zu geben für natürlich auch eine Zielgruppe, die vielleicht gar nicht so leichtathletik bewandert ist. Das ist schon mal ein smarter Move Nummer 1. Punkt 2, die war ja auch schon bei den European Games in München auch als Moderatorin auf diversen Bühnen, glaube ich, im Einsatz. Also die da mit einzubeziehen, glaube ich, sehr, sehr cooler Move vom DLV. Und jetzt aber auch auf die eigentliche Idee zu sprechen zu kommen, aus verschiedenen Geschichten, glaube ich, sehr schlau. Punkt 1, Siegerehrungen haben ja oft den Ablauf im Stadion durchaus auch unterbrochen. Ja, das ist natürlich traditionell immer so gewesen, deswegen, das ist auch in Ordnung, dass das immer so war, aber hat manchmal die Sachen nicht unbedingt einfacher gemacht. Noch dazu, wenn du auch eine TV-Übertragung hast, dass du dann immer wieder eine Unterbrechung hast, wo ja die Aufmerksamkeit auf der Siegerehrung sein soll, dann aber auch irgendwelche Leute, die eigentlich einen Anlauf haben für einen Hochsprung und da steht der Speerwerfer und die müssen alle warten und dann ist da der nächste Start und es verschiebt sich und alles und so weiter. Also, das da rauszunehmen, damit du einen reibungslosen Ablauf für die Athleten im Stadion hast, schon mal sehr cool. Plus, das rauszunehmen auf eine separate Bühne, wo die Athleten ja gefühlt zum Anfassen sind, auch total smart, weil die konnten wahrscheinlich, die Leute ja bestimmt 2 Meter vor der Bühne stehen, so stelle ich es mir jetzt mal vor. Die hatten ja erst dann
ein Meter. Riesen,
1 Meter, genau. So nah kommen die normalen Zuschauer niemals an die Athleten ran bei einer Siegerehrung. Weil natürlich reden wir jetzt nicht von irgendwie irgendeinem Olympiastadion, wo wir deutsche Meisterschaften haben. Braunschweig war ich auch schon als Athlet im Stadion, ist aber jetzt auch kein ganz kleines Stadion. Ja, also da bist du ja trotzdem als Zuschauer relativ weit weg von der Siegerehrung. So nah dran zu stehen, gerade auch für Kids vielleicht, die vielleicht auch erste Mal deutsche Meisterschaften sehen, und dann rennt da ein Owen Ansah das erste Mal unter 10 Sekunden über 100 Meter, mega. Besser geht nicht. Stars gefühlt zum Anfassen ja, kann man glaube ich, so als Blaupause für die Zukunft nehmen, hoffentlich.
Ja, dazu kommt noch, also ich meine, grundsätzlich sind ja jetzt die allermeisten Leichtathletinnen und Leichtathleten jetzt weit entfernt von abgehoben, ja, weil das ist halt schon nochmal einfach ein anderes Business als jetzt Fußball oder Golf oder Tennis oder was auch immer. Aber trotzdem, es gab so viele Situationen und Möglichkeiten, ja, wirklich mit den Stars, ja, in Kontakt zu kommen. Erstmal ein Laufplatz, weißt du selber, ist ja da in Braunschweig neben dem Stadion, ja, da sind halt so, weiß nicht, 1,20 Meter oder 1,40 Meter hohe Gitter drumherum, aber da kannst du überall stehen. Du kannst das Warm-up dir angucken. Schon mal spannend.
Total.
Ja, also für alle, die es noch nie gesehen haben, was machen eigentlich Top-Athleten vor so einem Wettkampf? Spannend. Ja, ich gehe da am liebsten hin, wenn die Sprinter und Hürdenläufer sich parat machen. Weil da kannst du schon an den Gesten, an den Dingen, die sie machen, an den Gesichtern erkennen, wer was drauf hat und wer total, total nervös ist. Ja, also deshalb, da gehe ich sehr, sehr gerne hin. Aber da standen natürlich auch ewig Kids. Ja. Und dann gibt es natürlich sowas wie eine Nahbarkeit. Natürlich, wenn du jetzt direkt da zum Callroom rübergehst zu deinem Finale, dann musst du mal kurz Ruhe haben. Das ist ja auch in Ordnung so. Ja. Aber alleine, wie viele Selfies, wie viele Autogramme Gina und Owen und die Alex Burkhardt war ja noch dabei und Joshua Hartmann war dabei und so weiter, die gegeben haben in der Zeit von der Interview-Area, ja, und dann gehst du 10 Meter rüber, da hatten sie dann so eine kleine den Hinterbühnenbereich zu dieser Siegerehrung abgesperrt, aber auch da konnten die Kids und ja, es waren auch Ältere dabei, die noch gerne ein Selfie hatten und eine Unterschrift haben wollten. Die haben dann in 5er-Reihen über dieser Balustrade gehangen. Ey, und mit was für einer Coolness und Ruhe da vor allen Dingen auch Gina, ja, die natürlich ein Star ist in dem Kontext, ja, das da macht. Ja, und da hatten die schon 3-mal gerufen, ja, ihr seid jetzt dran, ihr müsst auf die Bühne. Dann hat sie noch 3 Selfies gemacht mit den Leuten. Das ist halt einfach schon gut. Das ist einfach gut. Punkt. Ja. Und weshalb kommen die allermeisten Kids?
Ich hätte es gesagt, wegen Alisa Schmidt wahrscheinlich. Zumindest bringt die größte
Follower. Ja, selbstverständlich wegen Alisa Schmidt, ja. Ja, also da siehst du dann halt viele Teenies, sag ich mal, ja. Also viele weibliche Teenies halt auch, ja. Da rumrennen. Irgendwie mit einem Block, ja. Und damit man möglicherweise irgendwo was draufschreiben könnte, ja. Da ist sie. Hast du sie gesehen? Da läuft sie. Das ist schon cool, ja. Ja, leider hatte Alisa am Wochenende die schnellste Zeit über 400 Meter, aber sie hat nicht gewonnen, weil sie den schnellsten Lauf im Halbfinale gemacht hat, nicht im Finale.
Aber ist Dritte geworden, oder?
Ist ordentlich gelaufen. Dritte, ja. Aber das ist auch halt cool, ja, wenn du siehst, dass dann ja einfach mal auch eine wirklich andere Zielgruppe dann dahin kommt, ja, und nochmal auch dieses sich bewusst sein, dass da die Leute sind, die vielleicht die nächste oder übernächste Generation ist und dann da stehen bleiben und sich Zeit nehmen für all diese kleine Fanpflege, ist halt super. Aber man muss ja auch, ne, eben als DLV die Optionen schaffen, dass die Menschen daran können, dass das möglich ist. Ne? Und das war geschaffen und das war, also zumindest haben am Samstag perfekt umgesetzt, am Sonntag war halt scheiß Wetter, das war dann nicht mehr so lustig.
Das ist halt, ja, das ist natürlich, wie soll ich sagen, der Fluch jeder Veranstaltung, dass das natürlich nicht steuerbar ist, aber natürlich dann schon viel Flair nimmt und die Leute sich natürlich auch nicht so gern draußen aufhalten. Aber stell dir vor, du hättest jetzt 2 solche Tage gehabt, das wäre natürlich schon ziemlich nah an einem Optimum gewesen, also mit den starken Leistungen auch und dem Konzept. Also das ist sicherlich was, wo man, glaube ich, zukünftig drauf aufbauen kann. Ich weiß nicht, wo die nächste DM ist. Ist das, wahrscheinlich müsste er schon vergeben sein, vermutlich.
Ja, das ist schon vergeben, aber ich habe es nicht auf dem Schirm. Ich schaue es nach.
Wenn du da ähnliche Rahmenbedingungen schaffen kannst, natürlich, Stichpunkt auch übrigens, fand ich total gut, dass du es erwähnt hast mit dem Einlaufplatz, das stimmt total, da ist halt dieser klassische, ihr kennt das alle zu Hause, dieser klassische Sportplatz, Fußballzaun drumherum, ne? Also der eben, wie ja. Ralf schon sagt, der 1,20 Höhe oder whatever ist, da kannst du ganz entspannt am Geländer lehnen und halt wirklich auch fast zum Anfassen, den Leuten zugucken, wie die sich gerade für ihr Finale oder was auch immer aufwärmen und vorbereiten. Das ist ja, also muss man sich mal überlegen, in welcher Sportart ist sowas denn möglich? Da gibt es ja wirklich nicht viele, wo du einfach diese Nähe erzeugen kannst, wie es in der Leichtathletik möglich ist, wenn man es denn möchte. Und ich glaube, dass, wie gesagt, der DLV da jetzt einige auch smarte Entscheidungen getroffen hat, die der ganzen Sache gut tun, um das noch ein bisschen erlebbarer zu machen.
Die nächsten deutschen Meisterschaften sind in Dresden.
Oh, schade, jetzt wollte ich gerade vermuten, weil wenn es nicht Braunschweig ist, dann ist es zu 90% immer Ulm. Das ist immer
so. Nee. Nächstes Jahr ist ja so ein Zwischenjahr, weil wir ja dann keine Olympia haben, logischerweise. Und keine EM haben, aber eine WM haben.
Dresden ist
ein neues Stadion.
Genau, das habe ich irgendwie auch mitbekommen.
Ist ein neues Stadion, cool. Das Heinz-Steyer-Stadion ist neu gebaut.
Stark.
Und da wird in Dresden Leichtathletik, Triathlon und Turnen sein, aber das Ganze ist ja dann eingebunden, oder ne, das Gesamtkunstwerk heißt ja dann die Finals 2025.
Ja.
Aber könnt ihr euch schon mal vormerken, weil also ich hoffe, dass sie das ähnlich oder noch ausgebaut so umsetzen, weil das ist, macht halt einfach dann anders Spaß. Ne? Ist schon cool.
Absolut.
Ja, und am Samstag ging das dann ja fröhlich weiter. Ja? Ich hatte ja besonders Spaß mit den Starts und Doppelstarts.
Das da hatten wir im Vorfeld.
Da waren ein paar sehr schöne Sachen dabei.
Genau, hatten wir im Vorfeld, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Du ja vielleicht schon, weil du da Zusatzinfos hattest. Ich glaube, wir haben in der vergangenen Folge
es war wieder erlaubt, Doppelstart zu melden.
Genau, das ist nämlich nicht immer der Fall gewesen. Und ich glaube, wir haben in der vergangenen Folge nur erwähnt, dass Robert Fark nicht über seine Spezialstrecke startet. Oder ich glaube, so haben wir es irgendwie, oder über 800 den Fokus irgendwie. Wir wussten noch nicht, dass er beides machen wird. Was ja, muss man ja auch sagen, schon eine gewisse Ochsentour ist, weil du ja auch Vorläufe hast. Das ist ja nicht wie manchmal in der Halle, wo es teilweise keine Vorläufe gibt, sondern du hast dann sowohl Vorlauf 800 als auch Vorlauf 1500 plus dann die beiden Finals, wenn man es denn schafft. Das ist schon eine ordentliche Nummer.
Ja, das war natürlich ein bisschen forciert noch durch die Tatsache, dass die ganzen Vorläufe für die Mittelstrecken, die haben ja alle am Samstag späten Nachmittag nach unserer Live-Zeit im Fernsehen stattgefunden. Wir haben das weiter gestreamt. Ja, das heißt, dass ich parallel Schweiz gegen Italien gucken musste auf dem iPad, ja, weil ich natürlich alle Fußballspiele gucken will. Und dann war der Vorlauf 800 und der Vorlauf 1500 innerhalb von einer halben Stunde. Mhm. So, und das ist ja dann die Herausforderung, ja, dass du da diese Sachen sehr nah beieinander hattest. Sonntags, die Finals waren ein paar Stunden auseinander, das ist dann okay. Also okay, aber das ist ja sicher deutlich besser leistbar. Aber er hat beide Strecken ja nicht nur gemacht, sondern beide Strecken gewonnen. Also 800 und 1500, Robert Farken. Das ist schon war schon speziell, logischerweise. Dann aber auch nochmal so als Idee, ja, jemanden, den ihr vielleicht gar nicht kennt, ja, Jens Mergenthaler ist seit Jahren ein sehr, sehr guter 3000 Meter Hindernisläufer. Der ist erst das finale 3000 Hindernis gelaufen und die sind auch schnell gelaufen, ja, und dann anschließend noch Vorlauf 1500. Also Finale, da, also und die Finale, da wird ja nicht geschont, ja, in einer internationalen Klasse bist, so wie Robert Farken, und du läufst zwei Vorläufe bei den deutschen Meisterschaften, die Wahrscheinlichkeit, dass du die beide überstehst, sind sehr gut. Wenn du ein Finale läufst, all out, 3000 Hindernis, und dann anschließend noch 1500 laufen musst, und da war auch jetzt nicht so viel Zeit dazwischen, das ist schon auch speziell. Ja, aber weißt du was? Ich finde es cool, dass da nicht rumgespart wird. Ja, und so, sondern dass sie einfach sagen, weißt du was, scheiß drauf, wir rennen. Ja, ich finde das geil.
Das ist,
ich finde das richtig geil.
Ja, das ist neu und irgendwie erfrischend. Das kenne ich aus meiner Zeit, zumindest auf der Bahn, nicht unbedingt. Also generell das Thema Doppelstart ist viel weniger irgendwie in Anspruch genommen worden, würde ich mal sagen. Und hat man auch nicht so gemacht, weil man hatte, glaube ich, damals immer so ein bisschen das Gefühl, ja, da könnte ich dann irgendwie nicht so gut aussehen, wenn ich das schon gemacht habe und dann nicht frisch noch dies irgendwie mich da hinstelle und so. Das finde ich echt ganz cool. Und ich glaube, die Thematik hatten wir beim Podcast Gipfel ja, glaube ich, gestreift. Ich sag mal, solange man jetzt nicht jemand anderem den Platz wegnimmt, bezogen auf, du meldest auf eine Strecke und trittst da nicht an. Das fände ich hardcore asozial. Aber solange du dich regulär einmal, erstmal musst du eine Quali haben, das ist ja Punkt 1, und dann dich in einem zum Beispiel Vorlauf durchsetzt, ja, dann ist das ja auch vollkommen legitim, wenn du mehrere Strecken an einem Wochenende läufst. Das ist ja beim Schwimmen gang und gäbe. Also ich weiß nicht, dass da manchmal in der Leichtathletik so ein Fass aufgemacht wird, das verstehe ich immer nicht. Wenn das durchaus mit der sportlichen Leistung einhergeht, also dass man sich da durchsetzt, soll man das doch auf jeden Fall machen.
Ja, das war ja dann zum Beispiel auch Karl Bebendorf, ne? Bronze gewonnen über 3000 Hindernis bei den Europameisterschaften, wollte da Unterdistanz laufen bei den deutschen Meisterschaften, hat natürlich keine Norm gehabt. Ja, musste also erst noch zu Hause ein Rennen machen und die Norm laufen über 800, um bei den deutschen Meisterschaften starten zu können. Ja, also dann muss man schon auch nochmal einen kleinen Umweg machen, ne? Also nicht nur Urlaub, sondern den Umweg muss man dann schon machen. Ja, er war zwar dann im Finale nicht ganz vorne, aber egal. Ja, wer weiß, wofür das gut ist, da zweimal mit einem hohen Tempo 800 gelaufen zu sein.
Richtig.
Ja, bei drei Hindernis im Vorlauf bei den Olympischen Spielen, da kann das extrem wertvoll sein, wenn du dann halt nochmal eine Grundgeschwindigkeit hast, die vielleicht anders ist als bei Leuten, die nur in An- und Abführung 3000 laufen.
Absolut.
Mein Lieblingsstarter hat 3000 Meter Hindernis.
Dein Lieblingsstarter?
Ja.
Mergenthal hatten wir schon gesagt.
Seine Freundin hatte letztes Jahr
off-record schon gesprochen.
Nach ihrer Karriere nochmal von ihrem Doppelleben als Lehrerin und Athletin. Nee, der ist ja die ganze Zeit gelaufen, die ganze Saison immer, ja?
Nee, das stimmt schon. Also Christoph Kessler hat sich wahrscheinlich, erste Mal kann er nicht sein, der muss ja irgendwo noch eine Quali gelaufen sein, vermutlich. Aber auf jeden Fall, wir kennen ihn ja eigentlich als 815-Meter-Läufer und der hat sich jetzt auch über 3000 Meter Hindernis ins DM-Finale begeben, was ich auch cool finde, weil das ist ja auch ein klassischer Quereinsteiger und soweit ich das noch im Hinterkopf habe, das hat ja übrigens auch Katharina Trost ja auch gesagt, die wollten ja beide durchaus weiter laufen, ja, natürlich jetzt nicht mehr ganz auf diesem exzessiven Level, wie man das vielleicht in der Hochphase des Leistungssports gemacht hat, weil ja auch jetzt Job etc., alles noch hinzukommt. Aber finde ich geil. Also, why not?
Ja, leider ist er gestürzt, weil so mal dieses nah im Feld an Hindernisse ranlaufen dann doch nochmal eine spezielle Geschichte ist. Also eine sehr spezielle Geschichte ist. Und dann ist er leider an einem Hindernis hängen geblieben.
Neunter
Platz. Ist aber weitergelaufen. Ja, ist aber weiter. Ja, musst du auch erstmal zu Ende laufen. Ich sehe dich eigentlich auch nochmal über 3000 Hindernis, ehrlich gesagt.
Wenn ich da, also das ist wirklich so eine Disziplin, wo ganz.
Das ist mit Schwimmen bei dir.
Das ist A mal mit Schwimmen und B garantiert, dass ich mir irgendwas breche dabei wahrscheinlich. Also.
Habt ihr das nicht mal gemacht, so aus Scheiß über Hindernisse gelaufen, weil die da standen?
Das ist interessant, dass du das sagst, denn wir hatten durchaus vor allem teilweise bei den Mädels im Verein eine Phase, wo Hindernisse im Vordergrund stand, damals in Regensburg noch bei Kurt Ring. Und wenn es dann darum ging, ob Felix oder ich auch mal sowas spaßeshalber im Training, wenn zum Beispiel eh schon Wasser im Wassergraben war und man das nicht macht, da war Kurt aber sehr restriktiv, weil er schon wusste, was passiert wahrscheinlich. Er hat gesagt, auf gar keinen Fall. Wir sind mitten in der Saison, wir haben jetzt ein halbes Jahr vorbereitet, ihr seid in einer guten Form. Auf gar keinen Fall wird es hier nach dem eigentlichen Training noch irgend so einen Scheiß gemacht hier.
Achso, nee, ihr wurdet dann gehindert, ja? Wir wurden direkt Kübel davor gestellt.
Ja. Aber Hindernis generell hatten wir schon da einige Leute und das ist, ich finde es krass, also wir haben ja natürlich, ich weiß nicht, ich kann es nur aus den Erfahrungen, die ich beobachtet habe, sprechen. Ganz häufig wird das natürlich einfach mit Hürden trainiert. Also sprich, die machen halt ihre Tempoläufe, man stellt auf Bahn 2 jeweils immer irgendeine Hürde, dann kannst du teilweise, je nach Leistungsprofil in so einer Trainingsgruppe, durchaus ja mit anderen zusammen deine Tempoläufe machen und nimmst halt die Hürden dementsprechend noch mit. Dass über die klassischen Hindernisbalken gerannt wird im Training, habe ich als eher unüblich erlebt, außer natürlich den Wassergraben, den machst du dann schon ab und an mal, aber auch jetzt nicht in jedem Training, weil A ist nicht die ganze Saison da Wasser drin und B geht das ja dann schon ein bisschen auch auf den Bewegungsapparat, das ist ja auch klar. Aber um da eine gewisse Vertrautheit zu erlangen, und eine Routine über den Wassergraben und so, das macht man dann schon ein paar Mal. Aber zum Beispiel die normalen Balken eher selten. Wobei ich mir immer denke, aber vielleicht ist das auch nur im Kopf von Leuten, die halt keine Hindernisläufer sind, denke ich mir, das ist doch aber trotzdem ein Unterschied, weil du weißt ja, wenn du es da verkackst mit der Hürde, die fällt halt um im Zweifelsfall und beim Balken halt nicht, ja, das tut dann halt wahrscheinlich im Zweifelsfall ziemlich weh. Für all diejenigen, die sehen wollen, wie sehr so ein Balken wahrscheinlich wehtun kann, ich weiß gar nicht, ob das noch auf YouTube ist, aber du wirst sofort wissen, was ich meine, der österreichische Hindernisläufer, der heißt Günter Weidlinger oder so? Ich glaube Weidlinger.
Günter Weidlinger, ja.
Mhm. Der ist mal äußerst, also auf, sagen wir mal, brutalste Art und Weise zu Sturz gekommen, so muss man sagen. Es war im Getümmel, im Anlauf auf einen Hindernisbalken, es war nicht der Wassergraben, es war ein anderer Balken, und ist da irgendwie zu Fall gekommen und ist so unglücklich gestürzt, dass die Länge, also seine Körperlänge genau einherging mit dem Abstand zum Balken. Das heißt, der ist aus dem vollen Lauf im Sturz ungebremst mit dem Kopf, ich glaube, der hat die Hände auch nicht mehr vorgebracht, das geht ja dann sauschnell, mit dem Kopf gegen diesen massiven Holzbalken geschlagen und war dann auch, ja, K.O., muss man sagen, oder zumindest sehr benommen. Da kamen natürlich schnell Leute, die das dann auch abgedeckt haben, aber das sah nicht so gut aus. Das war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, ja, muss nicht sein.
Ja, also als Erinnerung, der Hindernisbalken, der ist halt aus massivem Holz, du hast es schon gesagt, und das Ding steht.
Ja,
das hat so richtig fettes Eisengestell. Also da kannst du auch gegenrennen, das bleibt stehen.
Korrekt.
Ja, ne, das ist richtig schwer und hat halt Füße in beide Richtungen, also das fällt nicht um.
Nope.
Ja, no chance. Das Schöne am Wassergraben ist, da ist Wasser drin, da kannst du schwimmen.
Stimmt.
Ne, also es gab natürlich jetzt auch wieder Szenen, wo Leute dann so mit beiden Füßen mittig in Wasser und dann sich da so rausgekrabbelt haben und so weiter. Ja, der Sturz von Lea Meyer im Vorlauf bei den Weltmeisterschaften in Eugene ist ja auch legendär, ne? Also auch eingefädelt. Und dann halt Vorwärtsrotation und wirklich ein Bauchklatscher in den Wassergraben rein. Ja, Lea läuft jetzt zum Beispiel über das Hindernis am Wassergraben drüber. Also wow. Die geht gar nicht oben auf den Balken drauf, wie das die allermeisten machen, sondern sie läuft direkt drüber.
Ist sehr ungewöhnlich bei Frauen.
Bei Frauen ist das sehr ungewöhnlich.
Vor allem damit zu tun.
Bei Männern gibt's das.
Mit der Kraft.
Ja, genau. Bei Männern gibt's das jetzt schon deutlich häufiger. Ja, das ist eine Kraftfrage, auch eine Technikfrage, aber auch eine Frage der Körperlänge, ne?
Klar.
Also du musst schon eine gewisse Körpergröße haben, um das überhaupt zu machen, weil sonst landest du im Wasser, also mittig im Wassergraben, was nicht cool ist, sondern du musst halt dann schon relativ weit dann wieder, ne? Da ist eine Schräge übrigens, ja, da ist jetzt nicht so ein Becken, sondern da ist eine Schräge. Also vom Wassergraben geht halt vom Balken weg, geht eine Schräge dann wieder hoch auf die Bahn.
Ich glaube, perfekt ist, jetzt spricht der große Hindernisexperte, der noch nie Hindernis gelaufen ist, aber ich glaube, perfekt ist, wurde mir mal gesagt, dass ein Fuß noch im Wasser ist und der andere Fuß ist schon draußen. Ich habe gehört, wenn du drüber springst, also manche haben ja vielleicht auch die Kraft oder die Möglichkeit, dass du dich so abdrückst, dass du praktisch schon über den Graben landest, im Flachen wieder, dass das gar nicht so geil ist, weil es dich da halt brutal staucht. Wurde mir mal gesagt. Das heißt, ein Fuß drin, ein Fuß schon draußen wäre gut. Und die Neigung ist natürlich so, wie du gesagt hast, wenn du natürlich, aus welchem Grund auch immer, irgendwie es nicht so richtig schaffst und mit beiden Beinen im Wasser bist, ist natürlich, könnt ihr euch vorstellen, steht mal knietief im Wasser, da läuft es sich jetzt nicht so gut. Ja? Das ist natürlich jetzt nicht so ideal. Und was natürlich in der Vergangenheit oft, das habe ich als Kind schon sehr begeistert verfolgt, gerade bei internationalen Großereignissen. Ich fand, mir aufgefallen ist es immer, dass es die Kenianer schon frühzeitig und vielleicht auch, weil sie risikoaffin sind, ich weiß es nicht, ab und an gemacht haben. Jetzt nicht immer bei jedem Wassergraben, aber natürlich schon häufig, wenn es natürlich irgendwie um eine Entscheidung ging und vielleicht zwei oder drei Leute noch Schulter an Schulter auf den letzten Graben zugelaufen sind, da gab es schon meistens mindestens mal einen, der halt sich gesagt hat, all in or nothing, ich probiere das jetzt mal und springe halt ohne auf den Balken zu treten drüber. Das war dann so hopp oder top, weil entweder hat die Kraft im letzten Wassergraben nicht mehr gereicht und du standest halt mit beiden Beinen im Wasser, dann hast du halt dann im Zweifelsfall Gold verloren. Oder aber du warst halt einen Ticken schneller, beziehungsweise schneller aus dem Wasser raus oder über den Graben drüber als die anderen mit dem Kontakt auf dem Balken. Dann waren das vielleicht die ein, zwei Schritte Vorsprung, die dann auch gereicht haben ins Ziel.
Wer war Vorkämpfer für diese Art der Hindernisüberquerung auf den entscheidenden Phasen und bei den entscheidenden Runden und hat so den Europameistertitel gewonnen?
Damian Kalabis.
Guter Mann! Sehr guter Mann.
Aber ich habe jetzt einfach per Ausschlussverfahren überlegt.
Dieses, so viel Europa dieses, liebe, Deutschland gab. Dieses, liebe Gemeinde, ist das erste Mal, dass ich Philipp P. an irgendetwas aus der Geschichte seines Sports erinnern kann. Aber sauber und sehr schnell abgeliefert. Ja, sauber ja. Und sehr schnell abgeliefert. Ja, Damian Cannabis, 98 in Budapest bei den Europameisterschaften. Das ist schon lange her. Der hat das gemacht und ja, der hatte das offensichtlich auch so ja, technisch drauf und verinnerlicht vorher. Das ist ja auch eine relativ hohe Geschwindigkeit, mit der man da im Schlussspurt drauf zurennt, auf so ein Hindernisding da. Und das Schöne an diesem Hindernis am Wassergraben ist ja, in der Regel ist da unter dem Wassergraben entweder eine Plane, oder irgend so Blumengestecke. Das heißt, du bei den anderen siehst du ja praktisch unten durch. Ja, also hast du also eine zusätzliche Abschätzung, eine dreidimensionale Abschätzung, wo du hin willst und wie es dahinter aussieht. Das ist da nicht. Das heißt, du siehst es nicht. Du läufst halt praktisch auf so ein Brett zu. Ne? Also so, das ist das, was du siehst.
Das stimmt. Ich habe aber mal gehört, warum das so ist oder warum das häufig praktiziert wird. Mir wurde mal gesagt, dass das damit zu tun hat, dass sonst das Wasser teilweise je nach Sonnenstand so stark reflektiert, dass es die Leuten schwer macht, den Balken zu fokussieren.
Das kann natürlich passieren, dass das so passiert. Ja.
Dass das vom Einfall vom Sonnenlicht, dass das Glitzer zu stark ist, den Balken gescheit ziehst quasi.
Genau, ja, ja, das kann schon sein. Klar, du hast natürlich auch ein, ja, dass du drunter hergehst, ist eigentlich jetzt bei Hindernisgraben, also so hoch sind die nicht, ne, dass ja, man da jetzt irgendwie gut drunter herkäme. Ja, also das kann schon so sein, dass das, ja, aber es ist so, du läufst halt auf so ein massives Hindernis zu.
Klar.
Ja,
klar.
Das jetzt nochmal dann nach unten hin nicht einfach durchsichtig ist, das ist eine andere Geschichte. So, jetzt reden wir hier über etwas, wo wir beide eigentlich keine Ahnung von
wir
haben.
Wir tun halt sehr schlau hier und
aber wahnsinnig schlau, ja.
Ja,
bevor wir uns mit den anderen Dingen beschäftigen, ja, es gibt noch eine schöne andere Geschichte über 3000 Meter Hindernis, die hatte ich letzte Woche angedeutet, die erzähle ich euch noch zu Ende, ja, weil das hat halt auch mit Olympia zu tun. Und dann widmen wir uns lieber wieder der Verbesserung unserer Immunabwehr.
So
könnte es
aus.
Wichtiger sein, als für Menschen, die wenig schlafen aus Gründen. Ja, entweder weil das Kind krank ist oder weil die Türkei das Viertelfinale erreicht hat.
Ja, also aktuell sehr passend, wie es halt so ist, weil ab nächster Woche ist bei mir auch wieder ein bisschen was geplant. Insofern ist Immunsystem wichtig. Wenig Schlaf, krankes Kind, da ist schon vorprogrammiert, dass das Immunsystem Höchstarbeit zu leisten hat. Aber bei mir steht spätestens nächste Woche ein potenzieller Drehtag in Berlin an, plus natürlich das Eurofinale. Da will man natürlich bestmöglich fit und in Shape sein, logischerweise, um das auch dementsprechend genießen zu können. Ja, Immunsystem ist wichtig, das wissen wir alle. Und unser Partner AG1, der hat da was für euch, damit auch ihr hoffentlich durch euren Alltag, Familienalltag, sportlichen Alltag, was auch immer, gesund und munter durchkommt, nämlich ein ganzheitliches Nährstofffundament mit mehr als 70 Inhaltsstoffen, die nahezu jeden Bereich eures Körpers unterstützen, von der Verdauung über den Stoffwechsel, über das Immunsystem bis zu euren Haaren. Und in einem Löffel AG1 bekommt ihr mehr Nährstoffe als in einem typischen Multivitamin, und zwar so aufeinander abgestimmt, dass diese auch besonders gut aufgenommen werden können und gegenseitig ihre Wirksamkeit erhöhen. Über den Link, den ihr auch in unseren Shownotes findet, www.drinkag1.com/bestzeit, ja, den Link kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon, da bekommt ihr nicht nur ein Monatsabo, was pünktlich eben jeden Monat zu euch nach Hause geliefert wird, sondern auch noch als Community-Deal kostenlos mit dazu ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 Travel-Packs, die Ralf bestimmt mit in Braunschweig dabei hatte. Und im Logisch. Willkommensabo ist natürlich auch noch eine Edelstahl-Aufbewahrungsdose und ein Shaker mit dabei. Also www.drinkag1.com/bestzeit. Und ja, Ralf, du, AG1 in Braunschweig wahrscheinlich mit dabei gehabt, nehme ich an.
Ja, ja, logisch, ist ja ganz klar. Ne? Und für alle, die vielleicht zum ersten Mal hier bei uns sind, ja, oder die länger nicht mehr reingeschaut haben, ist ja eine neue Rezeptur. Also könnt ihr nochmal einen Blick drauf werfen. Ja, haben sich ein paar Sachen nochmal weiterentwickelt und verbessert.
So schaut's aus.
So, wo wollten wir noch einhalten? Also ja,
erstmal 3000 Meter offen, drei Hindernisse der Frauen offen. Wir haben noch
ein drei Hindernisse der Frauen. Also, ne? Also Gesa Krause hat sich das anders vorgestellt. Ja, es war gar nicht so hundertprozentig klar. Ich war jetzt auch nicht so ganz hundertprozentig, ob sie überhaupt kommen würde. Aber dann sah ich schon, dass die Anreise gestartet hat. Ja, weil das ist jetzt halt unmittelbare Vorbereitung. Höhenkette, St. Moritz, ja. So. Und von St. Moritz nach Braunschweig, das ist jetzt nicht eigentlich kein, wie soll ich sagen?
Da liegt
kein
Ulm besser.
Trip eigentlich. Ja, da liegt Ulm besser. Also es ist schon echt weit, ja. Und ich hatte schon Trouble, weil das EM-Beförderungsmittel für alle Fußballfans ist die Deutsche Bahn. Da überhaupt kein kausaler Zusammenhang, weil ja im vergangenen Monat hatte die Bahn eine noch höhere Unzuverlässigkeit als sonst schon. Ne? Dass die österreichischen Fans das jetzt schon zu Schmähgesängen nutzen gegen die Deutsche Bahn, ja, that's life. Ja. Aber Gese hat es geschafft und war da und ist gelaufen. Und das war ein extrem langsames Rennen. Und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt wird es mal spannend. Ja, weil wir haben ja drei Weltklasse-Läuferinnen. Lea Meyer, Gesa Krause und Olivia Gürth. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Und die Trainingspartnerin, ja, und Teampartnerin hat die Meisterin versägt auf der Zielgeraden. Und die hatte auch keine Chance. Und Olivia sah sehr frisch aus und sehr fluffig, muss ich sagen.
Das ist natürlich für jemand wie Olivia Gürth natürlich, klar, großartig. Ich meine, deutscher Meister zu werden ist für jeden großartig, aber gerade für eine junge Athletin ist sowas ja immer noch vielleicht noch ein bisschen besonderer. Ich glaube, auch für Gesa ist das besonders. Bitte nicht falsch verstehen. Auch für Gesa ist das besonders, aber die hat natürlich auch
sonst schon... Sonst wäre sie nicht gekommen.
Natürlich, sonst genau. Sonst hätte sie das auch ausgelassen und gesagt, ich konzentriere mich weiter auf meine Olympia-Vorbereitung. Natürlich ist es für sie auch wichtig, aber da muss man natürlich auch sagen, Gesa hat ja eine Karriere, die ist ja... zumindest, wenn man mal auf Hindernis schaut, einmalig in Deutschland. Ne? Also wie viele DM-Titel die schon gesammelt hat und ganz zu schweigen von den internationalen Erfolgen. Also Gesa ist ja gefühlt schon immer da, so hat man den Eindruck. Und auch weil sie eben schon in sehr jungen Jahren extrem erfolgreich war, ist sie ja gefühlt, verkörpert sie den deutschen Frauenhindernisbereich. Und dementsprechend, ja, für sie ist ein deutscher Meistertitel auch wichtig, keine Frage. Klar, für junge Athletinnen ist es vielleicht trotzdem mal ein bisschen besonderer. Ich habe das Rennen auch verfolgt und ich sag mal mit einem großen Interesse verfolgt, so, weil so wie das Rennen sich entfaltet hat, typisches Meisterschaftsrennen und der Sonderfall, dass halt drei Athletinnen da sind, die ja alle was können. Ja, nicht so wie in vergangenen Jahren gab es ja auch den Fall, dass Gesa das halt als One-Woman-Show quasi durchgezogen hat. Dachte ich mir, okay, irgendwann muss ja irgendjemand mal einen Move machen. Ne? Das ist ja klar, irgendjemand muss ja mal dann sagen, jetzt nehme ich das Heft in die Hand und versuche mein Ding durchzuziehen. Und je länger die gewartet haben, desto mehr dachte ich mir, das wird eine reine Spurtentscheidung, die vielleicht gar nicht so viel am Ende dann mit dem körperlichen Leistungsvermögen mehr zu tun hat. Ne? Weil es ist halt nun mal so, oftmals, das verwechseln viele Leute, dass manchmal also dass dann die Leute davon ausgehen, es gewinnt immer der Sprintstärkste. Du kannst sprintstarke Läufer relativ leicht entschärfen, indem man das Rennen frühzeitig halt unangenehm gestaltet, wenn du die körperliche Fähigkeit dazu hast. Also ich würde jetzt mal mich als Beispiel nehmen. Ich habe in der Vergangenheit, also ich bin nicht der wahnsinnig begnadete von den Unterdistanzen her Läufer gewesen, aber du hast natürlich auch vergleichsweise schnellere Läufer auch in einem taktischen Rennen dann entschärfen können, indem du halt schon frühzeitig mal wirklich aufs Tempo gedrückt hast. Und eine schnelle 1000 hinten drauf in einem 5000er, wenn das in einem Bereich von 2,30 ist, das zieht halt auch anderen Leuten die Schuhe aus, die dich sonst wahrscheinlich in der letzten Runde weggespurtet hätten. Und da dachte ich mir dann irgendwann, als es dann auf die letzte Runde ging, und auch in der letzten Runde ging es ja nicht sofort zur Sache, sondern es waren ja gefühlt die letzten 200 oder 150 eigentlich, dachte ich mir so, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt, weil das öffnet natürlich jetzt allen Tür und Tor, die man vielleicht sonst hätte versuchen können, vorher irgendwie loszuwerden. Und irgendwie war ich da nicht so überrascht, dass Olivia Gürth sich durchgesetzt hat. Nicht, also um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, aber Gesa hat natürlich auch tolle Unterdistanzleistungen, trotzdem ist ja da auch ein Altersunterschied dazwischen. Das ist ja dann doch auch mal so, dass vielleicht jemand, der jünger ist, noch ein bisschen schneller mobilisieren kann, schneller Frequenz wechseln kann, solche Dinge. Und das ist natürlich, je kürzer der Abstand zur Ziellinie ist, dann auch schwer darauf zu reagieren. Und bisschen Überraschungssiegerin betrachtet von den Vorleistungen der Saison auf jeden Fall. Hätte jeder wahrscheinlich gedacht, das macht Gesa. Aber ja, so kommt es eben auch dazu. Und ich meine, ich habe das jetzt Interview auch gesehen, Gesa Günther ist natürlich ihre Trainingspartnerin, glaube ich, voll und ganz. Natürlich, jeder gewinnt selber am liebsten, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, freut sie sich auch für ihre Trainingskollegin natürlich. Und hat das ja, glaube ich, wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe, ja auch durchaus gesagt, dass sie mitten in einem wichtigen Trainingsblock steckt für die Olympischen Spiele. Und das muss man auch sagen, da bist du dann vielleicht auch nicht 100% frisch.
Das gilt natürlich für Olivia auch, ne, weil die trainieren ja zusammen logischerweise. Ja, aber sie hat ja in dem Nebensatz auch gesagt, ja, sie hätte das bei den Sprinteinheiten oder ne, bei den kürzeren Belastungseinheiten schon gemerkt, dass Olivia da teilweise halt eben auch stärker ist als sie.
Ne? Klar.
Ja, alles spannend, weil diese gefechtsmäßige Vorbereitung auf Olympische Spiele ist natürlich steht natürlich im Vordergrund. Ne? Also wenn du nicht nach Normen und so weiter jagen musst mehr, ist es ja halt auch cool. Ne? Aber Normenjagd, das war ja ein großes Thema, ist fast nirgendwo mehr aufgegangen an diesem Wochenende. Lag natürlich dann am Sonntag halt auch daran, dass das Wetter halt einfach zu schlecht war. Es war halt nicht nur regnerisch, es war deutlich kühler. Da würde man jetzt erstmal sagen, ja, vielleicht besser für die längeren Läufe. Aber es war vor allen Dingen auch bei den Mittelstreckengeschichten nachher, auch bei 400 und so weiter. Da kam noch ein anderes Problem dazu. Es war dann halt auch windig. Ja, und dann sind halt einfach da auch irgendwie wieder Grenzen gesetzt. Und ich hatte euch doch von einem Amerikaner erzählt, der zwar unter den ersten drei war bei den Trials, aber keine Norm hatte. Mhm. Und da ging es ja dann um Evan Jager, ne, der als Vierter ja noch das kleine Fünkchen Hoffnung hatte. Der andere Kollege ist halt einmal quer durch die Staaten gereist, ja, zu den Penn Summer Showcase Wettbewerben. Und der hat sich dann da pacen lassen und der hat tatsächlich auf 3 oder 4 Zehntel die direkte Norm unterboten und ist jetzt für Team USA dabei.
Stark. Ja. Das sind natürlich die Geschichten, die es auch mal braucht. Ne? Jemand, der so schon Allstar ist, ja. Und wahrscheinlich auch vermutlich die letzten Olympischen Spiele so miterleben wird nach einer wirklich langen und schwierigen Durststrecke. Das freut einen dann sehr, weil wir haben natürlich aus Deutschland heraus betrachtet ja durchaus einige Fälle, wo es, wie du schon gesagt hast, leider nicht geklappt hat. Wahrscheinlich eben Sonntag maßgeblich durch das Wetter. Mir fällt gerade spontan auch zum Beispiel die 200 Meter der Frauen ein. Jessica Bianca Vesoli, deutsche Meisterin wieder geworden, aber leider die Bestätigungsnorm nicht mehr geschafft, die sie, glaube ich, noch gebraucht hätte. Christina Hering, 800 Meter, leider, also deutsche Meisterin, toll, einmal mehr, auch übrigens ähnlich wie Gesa, weiß nicht, wie viel deutsche Meistertitel Christina Hering schon gewonnen hat, echt beeindruckend. 9. Beeindruckende Karriere, 9, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine Konstanz über so viele Jahre auch ist, das ist wirklich, wirklich brutal, aber halt leider trotzdem dann auch nicht mehr diese Olympia-Quali geschafft und das hat sie auch ganz ehrlich und offen im Interview nach dem Rennen erzählt, dass sie halt gesagt hat, ja, es ist irgendwie, glaube ich, was hat sie gesagt, das ist der erste deutsche Meistertitel, wo sie aber im Ziel in Tränen ausgebrochen ist und zwar keine Freudentränen, sondern weil das auch gleichzeitig jetzt den Moment markiert, wo dann auch 100% feststeht, dass sie eben nicht die Olympischen Spiele erleben wird. Und das ist dann halt sehr, ja, bittersüß, kann ich natürlich total verstehen.
Also das ist auch so eine Sache, die mich jetzt in den letzten Tagen schon doch immer wieder gedanklich beschäftigt hat. Also auf der einen Seite, du hast es geschafft, ja, und hast jetzt die Vorbereitung auf Olympische Spiele. Ne? Also, ne, macht ja was mit einem und macht ja was auch mit deinem Sporttreiben und so weiter und mit deinem Leben und allem, ja. Dann gibt es dann noch eine spezielle, zum Glück nur kleine Gruppe, die jetzt immer noch an der Kante sind, ja, wo es noch gut gehen kann durch Absagen, durch Nicht-Melden, ja. Also zum Beispiel haben die Briten aufgrund ihrer Finanzprobleme gesagt, für alles, was nicht in der Nähe von Endlauf oder sogar Medaillenchance ist, werden wir die Einladung über die Weltranglisten nicht annehmen.
Wow.
Das heißt, da wird es noch erhebliche Veränderungen geben. Das ist natürlich für die eigenen Athleten Wahnsinn, ja, weil da ganz viele Athleten nicht zu den Olympischen Spielen gehen werden, weil die Briten sagen, nee, die haben keine Chance, eine Medaille zu gewinnen, also bleiben die zu Hause. Ja, also auch hart. Die sind qualifiziert, haben in Teilen die Normen, haben in Teilen die Platzierung in der Weltrangliste und werden nicht mitgenommen werden. So, es gibt dann so Spezialsituationen, weil jetzt in dieser Woche entscheidet sich das, welche Nationen abmelden, wo man noch nachrücken kann und so weiter und so weiter. Es es gab und gibt immer wieder Fälle, wo Leute dann schon zur Olympia-Einkleidung gehen und schon alle Klamotten besorgen und es dann doch nicht reicht. Und die das dann halt alles wieder zurückgeben müssen.
Da habe ich einen aus dem, sagen wir mal, persönlichen Umfeld, einen so tragischen Fall, der, ich würde mal sagen, ja, so indirekt war es gar nicht, schon eher direkt dazu beigetragen hat, dass so jemand auch dann seine Karriere beendet hat. Und zwar war das 2016 Maren Kock, die hatte eine sehr gute Zeit, über 1500 stehen. Und da ging es irgendwie dann immer drum, reicht das noch oder nicht? Es war irgendwie, wie war es das? Nicht, dass ich was falsch erzähle. Ich glaube, entweder war es die Quali, aber die hatten schon zu viele mit einer Quali für die Vorläufe, glaube ich, dass man dann irgendwann das dicht gemacht hat. Und dann hieß es erst, sie ist nicht dabei. Und wir waren in St. Moritz, damals mit ihrem damaligen Lebensgefährten Florian Ort und ich und noch irgendjemand aus Ringsburg. Wir waren in St. Moritz am Trainieren, ich Vorbereitung auf Marathon. Flo, ja auch qualifiziert für Olympia, über 5000 Meter. Und soweit, so gut erstmal. Und ich glaube, sie hat sich damit eigentlich schon abgefunden. Und damals ihr leitender Bundestrainer für Mittelstrecke war Henning von Papen, genau. Und der hat dann irgendwann angerufen und gesagt, hey, es gibt da irgendwie eine Bewegung, dass einige Leute Athletinnen abgemeldet haben. Sodass sie irgendwie den Anspruch hat, nachzurücken. Und die Info hat er vom Verband bekommen und die stehen dann in Kontakt mit wem auch immer und keine Ahnung. Und irgendwie hieß es dann auf einmal, hey, du musst jetzt noch schnell, das war ja auch nicht gerade der nächste Weg, St. Moritz nach, das ist irgendwo im hohen Norden, diese Kaserne für die Einkleidung, zur Einkleidung fahren. Du bist dabei. Und klar, du hast das eigentlich schon gedanklich abgeschlossen, freust dich natürlich riesig, Olympische Spiele, weiß ja jeder, vielleicht einmal und nie wieder. Hat dann die Einkleidung gemacht, ist dann wieder nach St. Moritz runtergekommen und zwei Tage später ruft Henning wieder an und das möchte ich nochmal betonen, das hat nichts mit Henning zu tun, der kann da auch nichts dafür, aber der hat sich, glaube ich, auch überlegt, wie er das jetzt beibringt und irgendwo gab es dann einen Fehler oder in den Verbänden irgendwas falsch berechnet und mit den Plätzen und dies, das und auf einmal hieß es, du bist doch nicht dabei. Und das hat sie gebrochen. Hat. Muss man sagen. Hm. Und danach hat sie dann auch keinen Sport mehr gemacht. Also keinen Leistungssport mehr. Sie hat dann Ende der Saison aufgehört und dem Leistungssport Leichtathletik komplett den Rücken gekehrt.
Ja, das ist dann, also ich würde fast auch sagen, wenn das zu groß wird, weißt du, wenn dieses Ziel zu groß wird, ja, weil es, ja, na klar, sind Olympische Spiele der Gipfel in den olympischen Sportarten und so weiter, alles richtig. Aber ich glaube, man. Ja, vielleicht sehe ich das auch falsch, weil ich nie da so nah dran war. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt immer das Gefühl, dass Leistungssport mehr ist als nur dieser eine Wettbewerb.
Genau, man muss natürlich sagen, sie hat jetzt keine, also sie war jetzt, sie hat sicherlich noch einige gute Jahre vor sich gehabt, war jetzt aber auch nicht ganz jung, also war so, ja, eigentlich in einem guten Alter, was wird die da gewesen sein? Ja, Mitte, Ende 20 wahrscheinlich, so in dem Bereich, also eigentlich bestes Alter so. Ich glaube schon, dass sie vor allem die Jahre zuvor, so die letzten zwei, drei Jahre nochmal extrem viel halt auch fokussiert hat und investiert hat in das große Thema Olympia. Und ja, die Saison lief dann okay, auch gut. So, die wird dann auch, was war Marens Bereich? Schon, ich glaube, ein Bereich auch von 405, 406 wahrscheinlich gelaufen sein. So, also schon gut. Und dann hast du ja nicht so viele Shots in so einer Olympiasaison, hängt viel ab. Glück mit den Rennen, in welche du reinkommst, wie entfalten die sich. Und dann ein paar Rennen, die waren gut, aber hat dann trotzdem hat es vielleicht nicht gereicht. Ich glaube, damit hätte sie leben können. Also, ich glaube, sie hätte damit leben können, dass sie nicht bei diesen Spielen dabei ist, weil vielleicht gibt es ja die nächsten Spiele so. Aber. Dann dieser spezielle Umstand zwischen, du hast eigentlich das irgendwo geschafft zu verarbeiten, du fährst vielleicht nach Rio mit, in dem Fall dann, um deinen Lebensgefährten zu unterstützen, aber dann dieser spezielle Umstand zu, ah, du bist doch noch dabei und du holst deine Einkleidung ab und alles Mögliche und dann irgendwie drei Tage später, zwei Tage später wird das wieder Rolle rückwärts gesagt, ah, da hat sich irgendjemand verrechnet in der Berechnung von diesen Plätzen und ja, sorry, bist jetzt doch nicht dabei. Ich glaube, das ist halt dann schon irgendwie schwer zu verarbeiten, zu ertragen.
Ja, wobei ich tatsächlich auch sagen muss, dass in dieser Bewertung da von außen immer so Dinge mitschwingen, ich versuche mich dem komplett zu entziehen. Ich glaube, das ist mir bis jetzt auch gelungen. Ich kann nicht ernsthaft zu Athletinnen und Athleten sagen, ja, dann in 4 Jahren.
Ja.
Das ist so eine lange Distanz.
Ja.
Ja, ich kann doch nicht, wenn jemand knapp an sowas gescheitert ist, da kann ich nicht sagen, ja, dann 2028.
Genau.
Ja, genau. Ey, also das geht mir nicht in den Kopf.
Das und ist auch leider schwer nachzuvollziehen.
Für mich höre ich es zu oft.
Genau.
Ja, weil das ist so, ja, mein Gott, dann nächstes Mal. Ja, das nächste Mal ist aber nicht nächste Woche und auch nicht nächsten Monat, auch nicht nächstes Jahr.
Genau.
Das ist 4 Jahre.
Ja.
Das ist einfach zu lang.
Was auch viel Verzicht und unterschiedlichster persönlicher Struggle mit verbunden ist. Manche haben Verletzungsprobleme, manche haben finanzielle Probleme, manche haben mentale Probleme irgendwann. Das sind so viele Sachen, die ja die Athleten auch irgendwo in dieser Zeit mittragen, mit sich ausmachen müssen und sich durchkämpfen müssen. Und das können wenige nachvollziehen, was 4 Jahre in dieser Extremwelt sozusagen auch bedeutet, was für Kapazitäten man dafür haben muss, was für eine Leidensfähigkeit man dafür haben muss. Das machst du jetzt nicht einfach so mal kurz. Da musst du entweder wahnsinnig große Ziele haben, wahnsinnig viel Motivation haben und all das. Und irgendwann sind manche Ressourcen auch erschöpft.
Und weißt du, wenn ein junger Athlet oder eine junge Athletin sagen, ach, meine Zeit kommt noch, ja, in 4 Jahren. Das ist was ganz anderes.
Klar, natürlich.
Ja, weil deren Perspektive ist ja so gestellt.
Genau.
Ja, aber genauso wie du es gerade gesagt hast, Leute, die schon Jahre am Limit investiert haben, ja sicher auch am körperlichen und am mentalen Limit, ja, aber oder am Stresslimit, weil sie eben in Deutschland gezwungen sind, duale Karriere, Ausbildung oder Job oder was auch immer nebenbei
ganz
zu machen.
Genau.
Das ist was ganz anderes. Ja, das ist was ganz anderes.
Richtig.
Ja, und da bist du ja mit deiner Disziplin im Prinzip ja auch privilegiert, weil der Schritt dann zu sagen, okay, ich gehe dann auf die Straße und habe eine zweite Karriere auf der Straße, die ist ja in vielen anderen Bereichen einfach nicht gegeben.
Die ist nicht gegeben und
es gibt
ganz
kein zweites
Vorteil,
Leben im Hammer werfen.
Genau, dass du dich von
kein zweites Leben im Hürdenlaufen. Das ist.
Du kannst dich von diesem internationalen Wettkampfkalender ein bisschen frei machen, was die anderen ja nicht können, die klassischerweise im Stadion stattfinden. Natürlich ist auch für mich immer ein großes Ziel gewesen, internationale Meisterschaften zu machen. Ne? Ganz besonders, wenn es im eigenen Land war, natürlich super speziell. Olympia ist ein Thema. Das war ja immer irgendwo ein Ziel, aber die Saison ist nicht vorbei, wenn du es nicht schaffst. Dann hast du halt einfach in einem halben Jahr einen Marathon. Du hast das relativ gut abpuffern können und mit neuen Zielen verknüpfen können. Dann hast du gesagt, okay, dann schaffe ich das jetzt nicht, aber ich kann im Herbst Berlin laufen, Valencia, whatever. Und das ist ja gerade im Stadion nicht der Fall. Da endet mit den deutschen Meisterschaften eigentlich gefühlt deine Saison oder zumindest meistens auch die Motivation, weil natürlich gibt es eine Late Season, aber sind wir mal ehrlich, wenn die Late Season macht, meistens für die Leute sind, die halt irgendwo nach den internationalen Großereignissen noch ein bisschen was mitnehmen wollen, weil sie eh noch auf ihrem Hoch sind. Aber für diejenigen, die dann vielleicht alles investiert haben, 3/4 Jahr, um irgendwo international dabei zu sein, das aus irgendeinem Grund nicht schaffen, dann ist das halt vorbei. Du hast dann nicht irgendwas, was dich dann noch auffängt sozusagen. Kannst dann dich auch mit dem Gedanken erstmal anfreunden, dass du jetzt wieder erst klar in deine Saisonpause gehst, aber ein 3/4 Jahr wieder investierst, um dann bestmöglich zu versuchen, dich da zu qualifizieren. Und diese Endgültigkeit in diesem drastischen Ausmaß hast du auf der Straße nicht, weil du einfach mehr Auswahlmöglichkeiten hast, die eigene Ziele als Ergänzung zu suchen. Und das fand ich sehr heilsam und sehr irgendwie, weiß ich nicht, ich fand es positiv, das hat einem nochmal viel mitgegeben, aber wie gesagt, Kugelstoßer, Stabhochspringer, Sprinter, Hindernisläufer etc., ne, gibt's das nicht, hast keine Chance, dir andere Ziele zu suchen.
Ja, das wird dann halt auch vielen einfach nicht so klar, ne? Also was jetzt halt auch noch ein Moment ist, die Kadernormen, ja, also um eine Unterstützung weiter zu haben und
Stimmt.
damit überhaupt eine wirtschaftliche und logistische Basis zu haben
ja.
für Leistungssport auch im nächsten Jahr
ja.
und im übernächsten Jahr. Jetzt reden wir mal gar nicht von den nächsten Olympischen Spielen. Die sind ja inzwischen so ambitioniert, dass du jetzt in Teilen eine Late Season machen musst,
Stimmt.
um diese Normen zu erreichen.
Ja.
ja? ja. Das war ja was halt auch Florian Brem auch nach dem deutschen Meistertitel, den er gewonnen hat, am vergangenen Wochenende herausgestellt hat. Er hat gesagt, ja, ich habe meine Ziele fast schon übererfüllt, weil ich bin Bestzeit gelaufen, ich bin Kadernorm gelaufen, extrem wichtig, ja, um eben diese wirtschaftliche Basis zu haben und eine bestimmte ja auch Option, Physiotherapie zu generieren, Leistungsdiagnostiken zu machen und so weiter. Er war bei den Europameisterschaften und die deutschen Meisterschaften waren more or less eine Zugabe für ihn. Ja, aber natürlich ist das eine schöne Zeile auf der Visitenkarte, Klar. die man sehr, sehr gerne natürlich erweitert um den zweiten Meistertitel. Das ist so.
Ja.
Ja, aber das sind halt dann die Sorgen und Nöte, die dann auch da passieren, logischerweise. Ja, machst du einen Fehlstart über 100 Meter,
ja.
Ja, machst einen Strauchler an der Hürde, ja, that's it. That's
genau.
it. Ne? Das geht leider sehr, sehr schnell. Ja, wir hatten den Fall da 800 Meter bei den amerikanischen Trials, ja, die Olympiasiegerin Aething Mo, raus. Ja.
Ja, die haben, glaube ich,
Und
appealed, habe ich
weißt du
gelesen,
übrigens, wer
aber das
auch,
ist abgelehnt worden natürlich.
ja, die haben appealed, aber das ist abgelehnt worden. Weißt du übrigens, wer auch gestürzt ist bei den Meisterschaften? Josh
Nee.
Kerr.
Ach, doch, bei den britischen Trials,
Ja,
aber genau,
ja,
nicht über
ja.
seine Spezialdisziplin. Aber also nicht den er in den Sturz verwickelt, aber mit dem er in einen Sturz verwickelt war, das ist ja auch ein guter 800-Meter-Läufer gewesen. Und ich glaube, für den ist das jetzt,
Ja.
ja, vorbei.
Nee, die haben beide die Norm.
Aber
Giles
mussten die nicht auch Top
hat auch
3
die
sein?
Norm. Ja, aber der Giles hat die Norm auch über 1500.
Ah, okay. Dann kann er zumindest über die
Ja,
15er
weil
starten, ne?
der war Teamcaptain der Briten in Rom.
Okay, ja.
Ja, aber so geht das, weißt du? Da bist du dann bei deinen nationalen Meisterschaften und dann geht's drum. Ja, Renaud Lavillenie, Legende im Stabhochsprung, ja, um da noch, ja, Olympische Spiele, eigenes Land, ja, in seinem Stadion, ja, x-facher Weltrekordler, Norm nicht geschafft am Wochenende bei den Meisterschaften, wird nicht in Paris bei seinen Olympischen Spielen starten können. Ja, Riesenverletzungsprobleme die ganze Saison über, immer wieder Stress, nicht dabei. Ja, ein Läufer, den wahrscheinlich keiner von euch auf dem Schirm hat, aber weil es halt ja, meine frühere Disziplin war und eine ganz besondere Situation war. Der Junge heißt Sacha Chooya, Franzose, ein Riesenbewegungstalent, hat mal Zehnkampf gemacht, auch auf im Juniorenbereich relativ hohem Niveau, läuft jetzt 110 Meter Hürden. Im Vorlauf rutscht ihm der linke Startblock
Habe ich gesehen.
aus der Verankerung. Ja, fliegt raus. Er macht zwei Schritte und hebt den Arm. Ja, weil er im Prinzip eine Möglichkeit hätte zu protestieren. Und merkt aber, nee, es wird nicht zurückgeschossen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Fängt dann an zu laufen, ja, und ist ungefähr 6 Meter hinter allen. Und macht ein Wahnsinnsrennen, wahrscheinlich das schnellste Rennen, das der jemals gemacht hat, weil der hat so unter Adrenalin, ja, wie der da über die Hürden gefegt ist, sensationell, wurde dann Zweiter in seinem Vorlauf, er hat ganz zum Schluss noch zweimal weggenickt und hat das Finale erreicht und hat das Finale gewonnen. Ja, also, ne, das sind so Dinge, da denkst du, oh nee, ja,
Das
da
ist
kann ein olympischer Traum zu Ende sein.
ja.
Weil ein Startblock nicht richtig arretiert. Da
Ich,
habe
also
ich
da muss
kurz
ich
beim
sagen,
Zugucken.
ich bin natürlich beim Hürdenlaufen noch weniger als beim Hindernislaufen Experte. Aber ich weiß natürlich, dass es damit viel mit Rhythmus zu tun hat und mit also ich stelle mir das unter Stress noch viel schwieriger vor. Also ja, natürlich haben alle Stress, die gerade ein Rennen laufen, aber unter so einem Stress, du siehst alle vor dir weglaufen, dass du da dann keinen Fehler machst, sondern dann trotzdem so schnell bei dir bist und irgendwo deinen Rhythmus findest und das dann so durchziehst, das ist schon krass.
Ja, das geht halt dann nur unter maximal Adrenalin, ne? Also anders kann es ja nicht sein.
Ja,
Ja,
ja.
da musst du dann halt einfach mal komplett durchdrehen, ne? Mal kurz komplett durchdrehen. Ja, so sieht das aus, ne? Was machst du jetzt für eine Marathonvorbereitung? Läufst du jetzt eigentlich am Wochenende in Rot?
Nee, das hat sich leider zerschlagen. Wir haben keine Staffel zusammenbekommen, sozusagen, wie
Ihr
im
habt keinen
letzten
Läufer
Jahr.
gefunden, verstehe schon.
Ja, der Läufer fehlt, der versagt, der hat letztes Jahr schon versagt, da haben sie sich gesagt, das können wir auf gar keinen Fall nochmal machen.
Das machen wir lieber nicht.
Ich überlege
Oh,
irgendwie
übrigens,
noch.
weißt du was? Weißt du was? Die
Jetzt bin ich gespannt.
Wettervorhersage für Rot ist übrigens ja eine fantastisches Line-up, ja? Also sämtliche
Das Who is Who.
Top-Leute, inklusive jetzt auch noch Anna Haug, die hat jetzt kurzfristig noch zugesagt,
Krass.
ja? Am Samstag sollen es 29 Grad sein, was deutlich zu warm wäre für den nächsten Tag. Also zum Beispiel auch zum Marathonlaufen. Am Sonntag soll es morgens dauerregnen. Das ist nicht so schön.
Dann hast du
Das
jetzt
ist nicht so
quasi meine
schön.
Entscheidung fast abgenommen, weil ich habe gerade, wollte ich noch sagen, ich weiß noch nicht, was ich am Wochenende
Ich
mache.
überlege,
Ihr
ob
habt
ich
noch
hingehe.
nicht.
Bei schönem Wetter, ich muss einen
Ja,
Schirm
genau, ich wollte gerade
mitnehmen.
sagen, wenn das Wetter gut ist, wäre ich vielleicht spontan vorbeigefahren. Ich habe gesehen, Kai Pflaume wird vor Ort sein und wird sich den ganzen Wahnsinn mal ergeben irgendwie.
Ach so, der ist auf Einladung von Patrick Lange da, genau.
Genau, mit Patrick und irgendwie macht er auch was mit Philipp Seib am Kick-Ass-Stand und so ein Talk. Da hatte ich kurz überlegt, ob ich dann vielleicht vorbeigucke, aber bei der Wettervorhersage, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich da nicht das ganze
Aber der
gemütlich
Talk ist
verkaufen
am
sollte.
Samstag wahrscheinlich, oder?
Der Talk ist am Samstag, genau.
Am Samstag ist super Wetter, da kannst du hinfahren.
Vielleicht Samstag ein bisschen über die Expo schlendern und
Genau.
genau, das wäre vielleicht noch was. Aber
Ne?
das Rennen selber.
Die ist schön und groß. Das Rennen kann man auch beim Bayerischen Rundfunk oder bei uns in der Mediathek gucken. Aber
Das tut mir natürlich vor
Dauerregen,
allem für
es ist
die
so bitter. Es ist so
Athleten
bitter.
dann auch ein bisschen leid, weil wenn du dann wirklich deine
Also hoffen
acht
wir, es kann ja
Stunden
noch anders werden, aber ja.
dann im Vollschiff, da hast du ja auch ja, nicht so Bock wahrscheinlich.
Nee. Aber gut, ne? Manche Veranstaltungen werden dann gleich ganz angehalten. Ja, nämlich Fußballspiele, wenn es richtig runter macht. Übrigens, das war für mich ja der Meister der Motivation am vergangenen Wochenende. Ja, Stabhochsprung ist übrigens bei Regen auch ganz schlecht.
Ja klar,
Warum?
gefährlich auch.
Weil die Stäbe halt dann nicht mehr gut zu packen sind. Ja, die sind halt aus Kunststoff und da rutscht man dann halt im Zweifel dran ab. Aber auf jeden Fall ist es einfach zu gefährlich. Die sind morgens um 10 Uhr zum Einspringen da gewesen. Der Wettbewerb hat begonnen um 17:30 Uhr abends. Und es war immer noch mit Nieselregen. Ja,
Warum
so
mussten die so
lange
früh
haben
da
die da
sein?
im Stadion ausgeharrt. Ja, weil der Wettbewerb wäre ja eigentlich morgens gewesen. Also vormittags hätte der angefangen.
Ach, das haben sie wegen des Regens, mussten die so lange schieben, quasi einfach.
Genau,
Ach Gott.
die waren beim Einspringen, das Einspringen war noch in Ordnung. Ja, beim Aufwärmen draußen auf dem Aufwärmplatz war noch so. War es trocken und noch so leicht, so wolkenverhangen, aber so ein bisschen hell auf jeden Fall, hell sonnig. Da bin ich noch kurz da drüben gewesen im Einlaufbereich und habe noch da den einen oder anderen gesehen. Und dann sind die rein, einspringen, das war halt auch noch alles okay und dann fing es an zu regnen. Und dann haben die da 7, 8 Stunden rumgehangen. Ja, die Stäbe liegen da alle, du hast deinen Anlauf ausgemessen. Und dann versuchst du dich da irgendwie warm und irgendwie ja auch mental parat zu halten. Ja, und das haben eigentlich alle nicht geschafft. Nur einer, Bo Cannavacciarelli, der ist bei den Bedingungen dann 5,70 Meter gesprungen im totalen Alleingang. Da war niemand mehr sonst.
Krass.
Das musst du erstmal hinkriegen. Also das ist also brutal stark, unglaublich kopfstark. Ja, also bewundere ich dann, dass so Leute dann den Fokus da so halten können. Ja, ja manche. Kinder sind
Also,
anders als andere Kinder.
ja, ich weiß ja nicht, was mich da schon fast interessieren würde, wie verpflegst du dich denn da über so einen langen Zeitraum? Gut, ich möchte jetzt den Stabhochspringern hier nicht Unrecht tun, aber wahrscheinlich kannst du auch zwischendurch mal einfach eine Stadionbratwurst essen, weil da musst du ja nicht laufen danach, kannst du wahrscheinlich.
Also, natürlich haben die was dabei. Die haben ja sowieso immer was dabei, weil das dauert ja schon mal länger,
So schon lang,
Stabhochsprung.
ja.
Ja. Aber es gibt dann schon, also bei den. Erstmal gibt es Physio vom DLV und es gibt natürlich auch Vereinsphysios. In der Regel haben die irgendwas dabei. Ja, sonst muss halt was kaufen gehen. Nebendran ist auch eine Tanke gewesen und so. Ist ja alles okay. Übrigens, dennoch morgens Schlangen wieder vor dem Stadion und das Stadion war sehr gut besucht, obwohl die Wettervorhersage katastrophal war. Klar, man sitzt halt im Stadion eigentlich überall überdacht. Also das war schon alles cool. Ja. So, jetzt haben wir mal schon ein bisschen Bock auf Olympische Spiele, ne? Jetzt müssen wir aber
Ja.
erst noch Fußball fertig kriegen. Ja, du musst nächste Woche laufen oder was hast du gesagt? Nee.
Wird sicherlich Teil wahrscheinlich der Dreharbeiten wird auch ein bisschen laufen
Ach,
sein
drehen,
und
okay.
ansonsten werden wir in Berlin ja, also wir werden das Spiel anschauen, ja, das Finale, aber wir werden die Tage davor oder vor allem den Samstag, glaube ich, auch noch ein paar andere Sachen machen. Ich glaube, ein paar Fotoshoot-Sachen für Adidas. Und wir beide, aber da wollen wir nicht zu viel erzählen, wir beide werden ja womöglich auch ein Olympia-Spezial aufnehmen, sozusagen, nächsten Samstag. Mir wurde gesagt, das ist abbildbar. Wir kriegen da wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich dann mit unserem Gast im Home of Football sitzen. Das ist ja diese Aufbauten da vorm Reichstag. Und ich glaube, da gibt es auch irgendwie die Möglichkeit, dass die da Räumlichkeiten haben, wo man einen Podcast aufnehmen kann. I don't know. Ich habe mir jetzt schon extra noch technische Gadgets geholt, die du mir empfohlen hast, in der Hoffnung, dass wir das dann von dort aus gestalten können, weil du ja eigentlich auch arbeiten musst am Samstag, oder? Du bist ja, glaube ich, auch für die Berichterstattung wahrscheinlich mit
Ja,
dabei.
wir sind jetzt ja noch mit der EM beschäftigt, logischerweise, ja. Aber wir machen gleich drei Olympia-Specials noch für euch, ja, die wir in den nächsten Wochen zusätzlich zu unseren normalen Folgen euch kredenzen werden.
Weil uns sonst ja auch
Ja,
zu langweilig ist, ne?
genau, weil wir gerade nichts zu tun haben sonst
Weil
so.
es jetzt nicht schon jede Woche so eine Herausforderung ist, eine Podcast-Folge aufzunehmen, haben wir gedacht, Mensch, für Olympia machen wir doch einfach, für die Olympia-Woche machen wir einfach zwei Folgen die Woche. Aber da müssen wir jetzt schon anfangen mit der einmal mit der Gästeakquise hat sich herausgestellt, dass wir da Zeit brauchen. Und B, sollten wir zumindest versuchen, diese Folgen schon mal in Kasten zu bekommen.
Ja, aber sagen wir mal so, wenn das klappt mit den drei Programmpunkten, die wir uns vorgenommen haben, dann wird das sehr cool. Sagen wir mal, zwei sind ja so gut wie klar. Dritter sind wir, glaube ich, guter Dinge. Das wird schon auch irgendwie hinhauen.
Ja, dass wir da Kontakt bekommen sozusagen und eine positive Rückmeldung.
Kriegen wir schon hin. Ne? So ist ja noch Zeit, Philipp.
Ist ja, wollte gerade sagen, ist ja noch ewig bis zu den
Spielen. Ewig noch hin, ewig noch hin. Ne? Juti, so machen wir das. Ne?
So machen wir das. Ja, wir sind gespannt. Wir haben heute ein bisschen was technisch Neues ausprobiert. Ich hoffe, dass das für euch trotzdem ein Hörerlebnis war, weil wenn sich das bewähren sollte, dann werden wir zukünftig mit dieser Aufnahmemöglichkeit vielleicht sogar ein bisschen Bewegtbild-Content mit aufnehmen können, weil wir haben natürlich, um uns zu sehen, immer eine Kamera an. Und ja, von dem her.
Da haben wir ja fachkundige Hinweise bekommen, wie man das macht und wie man das hinkriegen kann.
Genau.
Bin nochmal gespannt, weil tatsächlich macht mein Browser hier noch sehr seltsame Dinge, was du nicht sehen kannst, weil ich habe die Session ja aufgesetzt.
Gut, dass wir also, regulär noch mit dem normalen
was hier so, Setup. Was hier so passiert ist,
zweit aufnehmen.
Sagen wir mal, speichern wir es mal unter interessant ab. Ohne, dass ich das Ding berühre. Ja? Hands up, ich habe nichts gemacht. Obwohl, das sagt natürlich jeder. Ne? Ruf sie IT an und sagst, ich habe nichts gemacht. Nee, ist klar.
Ja, sagen die auch. Ja, danke schön.
Genau. Ne?
Ja, in diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende, ein sportliches Wochenende. Geht raus, laufen. Die Vorbereitungsphase für Berlin hat ja auch schon begonnen, Freunde. Denn es ist Juli. Das bedeutet, wir sind 12 Wochen vor dem Berlin-Marathon. Das heißt, auch für diejenigen, die das große Glück haben, ein der extrem begehrten 50.000 Startplätze für das 50. Jubiläum des BMW Berlin-Marathons zu ergattern. Ja, für euch beginnt ja jetzt schon wieder die Vorbereitungszeit. Und ja, parallel lässt sich natürlich viel Sport gucken. Tour de France läuft, die Euro läuft, Rot läuft am Wochenende. Also es ist ja wirklich wie im letzten Wochenende fast schon wieder stressig, das alles unter einen Hut zu bringen. Also am besten früh trainieren. Wir brauchen noch keine Hitzeanpassung, weil wir trainieren ja auf dem Marathon im Herbst, da kann man das knicken. Also früh trainieren, dann gut zweites Frühstück nochmal einnehmen und dann am besten irgendwo auf einem Screen, vielleicht ja trotzdem auch draußen im Garten, über Internet Sport konsumieren. Das klingt doch nach einem perfekten Wochenende.
Ich bin bei früh trainieren, bin ich schon raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.